Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Salut, guten Morgen, Boys and Girls. Wir sind's, die Bewegtbildbanausen aus Berlin.
Ja.
Ja, passt nicht ganz zu Berlin, aber.
Gibt's bestimmt auch irgendwie 30 Mal in den USA.
Ja, Berlin sowieso.
Das finde ich immer so geil, Alter, wie es irgendwie deutsche Städte in den USA.
Frankfurt.
Ja. Ich glaube, es gibt über 40 Frankfurts und ein paar Stuttgarts gibt's auch und so. Die deutschen Auswanderer, die haben sie es nicht nehmen lassen.
Spandau gibt's auch als Stadt in Amerika.
Ach, echt?
Ja.
Okay. Geil. Hat sich jemand aus Berlin gedacht. Scheiß auf das ganze Berlin-Ding.
Ja.
Wir gehen in die USA, wir machen da unser eigenes Spandau.
So sieht's aus. Ist uns nicht weit genug weg von Berlin. Wir machen noch weiter.
Ja.
Ob es auch in Köpenick gibt?
Ey, bestimmt, oder?
Also, Lightburg.
Lightburg, genau, ja. Das finde ich eh immer total geil bei manchen Namen in den USA, wie du einfach hörst oder siehst anhand der Schreibweise und wie es ausgesprochen wird, sonst was, dass das halt einfach im Ursprung ein deutscher Name war.
Ja, klar.
Gibt es ja wirklich vieles.
Die haben teilweise auch so Sachen wie Kindergarten und so, die direkt aus der deutschen Sprache genommen, finde ich auch mal lustig.
Ja, das mal sowieso, ja.
Weil die sprechen den Namen ja dann auch so aus, wie ein Amerikaner den deutschen Namen wahrscheinlich dann mit Akzent aussprechen würde, weißt du?
Mhm.
Das finde ich auch immer ganz witzig. Dass man merkt, das sind ursprünglich halt keine Wörter aus der Region.
Oder
aus
Amerika. Fuck, welche Serie waren das? Ich habe mal eine Serie geguckt, da waren die Episodentitel ausschließlich deutsche Worte, die im Englischen verwendet werden. Und dann hattest du nach dem Intro immer eine kurze Beschreibung, so dudenmäßig,
okay,
von dem Wort. Weißt du, sowas wie Schadenfreude.
Ja.
Oh fuck, das war dieses Bumper in Berlin-Ding. Ja, Mann, diese schlimme Serie.
Ach so, hieß die.
Da war das so, dass die Episodentitel heißen dann Schadenfreude oder eben sowas.
Bumper in Berlin.
Und dann hast du nach dem Intro, dann wird erklärt, was es bedeutet. Weißt du, das sind halt so Begriffe, die es im Englischen halt nicht gibt.
Ja, ja.
So im Torschlusspanik oder Schadenfreude und sowas.
Wir haben ja hier einen von denen.
The German word for what I'm feeling now is shitting fantastische.
Ja, eben.
Ja, sowas.
Muss man halt auf sowas zurückgreifen.
Roadhouse.
Ein bisschen gefreestellt. Ja, zur Not Roadhouse auf jeden Fall.
Ja, das geht immer. Sollte eh so eine universelle Antwort auf alles sein.
Auf alle Fälle.
So, wie geht's dir heute?
Roadhouse.
Ja, das ist einfach... So wie Kicking in der ultimative Lösung ist für alle Probleme.
Ja, genau.
Oder für alle Konflikte. So ist Roadhouse die ultimative Antwort.
Ah, herrlich. So sollten wir diesen Podcast auch angehen.
Da sind schon viele Family Guys Fans unterwegs auf jeden Fall, weil die haben das sofort erkannt. Also da kam auch
eine Menge
Family Guy Picks, als wir Roadhouse gepostet haben. So, ich dachte, okay, warst nicht der Einzige, der die Referenz kennt.
Yay, es gibt noch andere Family Guy Fans da draußen. Ja, natürlich. Ja.
Wahrscheinlich war ich der Einzige, der die Referenz nicht kennt.
Wir sind zahlreich.
Ja.
Wir sind auch diejenigen, die bei der Zombie-Apokalypse richtig gut aussehen. Ne?
Ach so, ist das so.
Wir sind vorbereitet auf alles, ja.
Okay, das sind Insider. Da blicke nicht durch.
Ja, und wenn dann so ein große Giant Chicken ankommt, so, ist ja auch so ein Running Gag bei Family Guy.
Mhm.
Alle paar Staffeln prügelt er sich mit dem Giant Chicken.
Ja, das habe ich schon mal irgendwo mitbekommen.
Oder das ist dann halt auch immer so eine 10-minütige Kampfsequenz.
Okay.
Auf so eine 20-Minuten-Episode, weißt du, der prügelt sich dann mit dem durch die ganze Stadt und
das ist wahrscheinlich so ein Ding, was auch nicht erklärt wird, wo dieses Giant Chicken kommt.
Der hat einfach mit dem Beef. Das ist schon immer. Die mögen sich nicht. Und wenn die aufeinandertreffen, dann
gibt's Stress.
Prügeln sie sich, ja.
Das ist ja so ein bisschen wie das Baby mit den krassen Augenbrauen in den Simpsons.
Mhm.
Die ja auch.
Ja, genau. Der hat ja auch
Maggie immer nicht leiden kann.
Ja.
Und sich dann immer so böse angucken soll, dass ja wohl Maggie ja eigentlich alle leiden kann.
Und ich glaube, das wird auch nie erklärt, wo das herkommt.
Nee, das wird nie erklärt, keiner. Ja. Das war einfach immer da.
Ja, manche Leute mag man einfach nicht.
Dieses Monobrau-Baby. Ja, gehöre ich dir zu den Leuten, die du nicht magst?
Ja, genau. Deswegen setze ich mich mehrfach die Woche mit dir hier hin.
Vielleicht ist das deine Art Therapie. Dass du dich genau mit dem Typen, den du am wenigsten leiden kannst, dass du dich mit ihm hier Zeit verbringen willst. So hier, Ticket für zwei mäßig.
Und du glaubst, die ganze andere Therapie, die ich mache, ist dann so das Kontraprogramm zu dem, was ich hier mache?
Naja, so eine Mixtherapie halt.
Ja, das wird ja dann wirklich ein Fulltime-Job so langsam.
Ist das so?
Ah ja.
Ah ja.
Ich setze mich dann zweimal die Woche mit dir hin, sehe das als Therapie, muss mich dann dafür aber wieder anderweitig therapieren lassen.
Müsstest mich eigentlich auch bezahlen dafür, theoretisch.
Das wird ja immer besser.
Wäre schon angebracht. kriegst eine Rechnung von mir auf einmal so von 24,95 und so für den letzten Podcast.
Okay. Das ist dann dein Stundensatz, oder was?
Ja, da das nur ein Nebenjob ist, ist das für mich.
Das ist nett.
Sind das nicht die krassen Summen? Und wahrscheinlich zahlt das die Krankenversicherung. Ich kenne mich da nicht aus.
Ja, ich glaube, das musst du dann wirklich anmelden.
Muss man rechtfertigen?
Naja, du musst halt da, glaube ich, in irgendeiner Form auch Rechnung dafür ausstellen dürfen.
Ja, die sollen mich anrufen, wenn irgendwo eine Frage ist. Sag's einfach.
Sind wir schon wieder bei der Steuererklärung.
Sind wir schon wieder bei der Steuererklärung, ja.
Kann ich meinen Podcast als Coaching absetzen?
Normalerweise gar nicht unser Ding hier, dieser steuerliche Kram und Zahlen und so.
Nee, echt nicht.
Ja.
Okay. Ja, das wärst du aber für Therapeutenverhältnisse, wärst du dann echt günstig.
Wäre ich ziemlich günstig, oder?
Ja, aber hallo.
Ja gut, aber es gibt ja diese Steakhäuser, die dann so ein Filetsteak für 9 € verkaufen und dann aber ständig Verkehr haben. Also die...
Du machst über die Masse, meinst du?
Ich mach dann über die Masse, genau. So wie diese Billigrestaurants, dann, die sind halt ständig voll und dadurch haben die halt immer Geld, um die Ware zu bezahlen und haben halt einen Umlauf, obwohl die natürlich nicht die große Marge haben nach oben. Und ich bin halt so einer von den Therapeuten, also ein Better Call Saul-Therapeut halt.
Ja, Better Call Saul. Naja, ich finde,
was er halt für die Justiz ist, mache ich halt in therapeutischer Form.
Ach so, ja.
Ist das eine Marktlücke?
Naja, es kollidiert halt trotzdem damit, dass du das auf Stundenbasis berechnest. Weißt du, weil du so, kannst ja, egal, also auch wenn du auf Masse machst, wenn du einen höheren Stundensatz hättest, dann würdest du ja mehr kriegen. Weil, also auch wenn du es über Masse machst, wird dadurch die Stunde ja nicht kürzer.
Ja, mir fällt gerade ein, dass es ganz geil wäre, da so eine Flatrate anzubieten. Dass man praktisch, keine Ahnung, für den ganzen Monat eine höhere Summe bezahlt und dafür kann man mich immer anrufen.
Oh je. Okay.
Guter Plan.
Ja, kannst ja mal anbieten. Mal gucken, was da so an Resonanz kommt.
Biete ich mal an. Darf ich natürlich nicht zu viele Klienten aufnehmen oder wie das heißt.
Ja,
oder
ja,
Patienten
eben.
Oder
ja.
Menschen halt. Ja.
All das trifft zu.
Ja, du siehst.
Also in der Regel sind die Patienten Menschen. Also ja. Gibt ja auch Tiertherapeuten.
Was heißt das?
Naja. Leute, die Tiere therapieren.
Ach, Tiertherapeuten. Ja. Ich habe verstanden, Teetherapeuten.
Da gibt es bestimmt auch.
Okay, dachte ich so, bieten die verschiedene Teesorten an zu den Therapien oder was ist jetzt da das Besondere? Tiertherapeuten. Ja gut, es gibt ja, klar, es gibt ja auch traumatisierte Tiere und
naja.
Tiere, die psychischen Beistand brauchen. Insofern logisch.
Logisch.
Ja, das ist jetzt für mich nicht so verwunderlich wie andere Sachen, die du mir hier erzählt hast, wo ich dachte, okay, krass. Gibt es das wirklich? Aber
ja.
Tiertherapeuten glaube ich gern. Es gibt ja eigentlich, also für Tiere gibt es ja fast alles, was es für Menschen auch gibt. Es gibt ja auch Friseure, die direkt für Tiere und so. Also es gibt ja kaum was, wo Tiere nicht hingehen können.
Ey, Chiropraktiker für Tiere finde ich krass.
Okay.
Der dann so ein Pferd wieder einrenkt.
Ja, das ist hart. Ja, ist eine ganz andere, auf jeden Fall eine ganz andere Knochenstruktur und so. Ne? Das ist auf jeden Fall eine andere Nummer.
Naja, vor allem musst du da, also gerade mit deinen Händen, wirklich irgendwie eine besondere Gabe haben, was so Fühlen angeht, weil du arbeitest ja mit einem Patienten, der dir gar kein Feedback geben kann.
Das ja, heißt, stimmt.
Du musst das ganze Problem ja schon mal erstmal komplett selber ertasten.
Ja,
oder siehst du halt vielleicht an Haltung und weiß nicht was. Aber dann eben, also bei so einem Pferd zu sagen, ja alles klar, der hat sich da und da was verschoben, renkt mir wieder ein. Finde ich halt schon krass irgendwie.
Das ist eine krasse Nummer, ja. Und Tierärzte allgemein sind ja, also hast ja wenig Tiere, die gechillt sind oder die ja Bock drauf haben, so die jetzt in dieser fremden Umgebung sich da irgendwie eine Spritze geben zu lassen oder so eine Katze oder so. Also die haben auch ein hartes Brot da, die Tiere irgendwie zu beruhigen. Ich habe neulich gesehen, so einen Hundeschulbus habe ich neulich gesehen im Internet.
Ein Hundeschulbus?
Also was heißt Schulbus? Das ist halt so ein Bus, der die Hunde halt abholt irgendwo und dann irgendwo hinbringt.
Ja, aber wohin? Zur Schule?
Nee, wahrscheinlich, wenn die Familienväter oder so keine Zeit haben, das ist dann so eine Art Babysitter und die werden dann vom Bus abgeholt und werden dann irgendwie zum Spielplatz gebracht, also wo dann auf die aufgepasst wird.
Das ist ja
und die werden dann wirklich, die kommen dann irgendwie, die Hunde laufen alleine dann aus dem Haus zur Straße und warten dann auf den Bus und der sammelt die dann ein, der kommt dann rein, setzt sich auf einen freien Platz, da sitzen andere Hunde, das ist so lustig.
Geil, Mann.
Und die werden dann mit zum Bus kutschiert.
Ja, finde ich super.
Super geil, ja.
Ja, also Hundesitting habe ich mir tatsächlich eine Zeit lang auch überlegt, so weil ich halt einfach super gern mit Hunden abhänge.
Ja.
Aber ja, das ist noch ätzender, weil da kannst du ja auch keine, also da wärst du mit deinem Stundensatz natürlich schon weit übers Ziel hinausgeschossen, weil das zahlt halt niemand. Also kannst ja nicht
ja, logisch.
25 € die Stunde verlangen, dass sie auf deinen Hund aufpasst.
Ja, nur weil jetzt irgendwie einer mal keinen Bock hat, bei Regen Gassi zu gehen, ist das wirklich ein bisschen.
Ja, eben. Und da machst du es dann halt wirklich über die Masse. Mhm. Weil, also ich habe dann früher auch eben beim Spaziergang mit dem Hund, siehst du dann manchmal irgendwelche Leute, die das halt quasi hauptberuflich machen.
Mhm.
Und die kommen dann halt irgendwie mit 8 Hunden an.
Aber wie ist denn das? Also die Hunde untereinander verstehen sich ja nicht immer. Also
ja, eben. Das ist musst dann du halt oder? Echt gut abpassen, so, naja, oder eben über Konditionierung.
Ah, okay.
So, noch mögt ihr euch nicht, wartet mal ab.
Okay, verstehe.
Ja, keine Ahnung, aber es ist schon, also, das ist dann eben echt hart, weißt du, kriegst halt irgendwie wahrscheinlich einen Zehner pro Hund und dann musst du das, funktioniert das nur, weil du es halt mit 8 oder 10 Hunden machst.
Mhm. Auch ein abgefahrener Job, definitiv.
Ja.
Aber klar, gut, ich stelle mir gerade die Frage, ob ich lieber auf einen Hund aufpassen würde oder auf ein Kind.
Echt? Definitiv ein Hund.
Er kommt doch an, welches Alter.
Ja, das sowieso, klar.
Wenn es jetzt wirklich so ein, also so je kleiner Kinder sind, desto mehr sind die für mich so Gemüse, mit denen ich nichts anfangen kann, so, weißt du, die können sich noch nicht.
Ja, aber dementsprechend entspannt kann es auch sein.
Ja, könnte auch entspannt sein. Auf der anderen Seite, das ist so wie, was du bei den Tieren gerade gesagt hast, die können dann nicht kommunizieren und können ja nicht sagen, wo gerade irgendwie der Furz querschlägt oder so, wenn das jetzt so Babys sind. Mhm. Da denkst du mal jetzt, sag doch mal was. Sag doch mal, wo dein Problem ist.
Nee, aber gerade bei so wirklich kleinen, also bei Babys noch, da kann es ja nur eine Handvoll Dinge sein. Und die kannst du ja quasi abarbeiten und dann nach dem Ausschlussprinzip ist es eins von diesen Sachen.
Ja gut, klar, Zähne oder so. Aber ich finde halt mit einem 4-, 5-, 6-jährigen Mädchen oder Jungen kannst du halt mehr anfangen. Kannst halt spielen und
ja,
so.
Ja, klar.
Als mit so einem Klumpen.
Ja, aber das ist dann eben mitunter halt echt Aufwand. Also es geht jetzt drum, ne? Willst du das dann machen, um eine entspannte Zeit zu haben oder worum geht's bei dem ganzen Gedöns?
Ja gut, aber es ist jetzt die Frage, wie der Hund erzogen ist. Also da kannst du auch eine Menge Arbeit haben.
Aber hallo.
Insofern, ja. Also
auf jeden.
Ist jetzt die Frage. Müsste man individuell wahrscheinlich entscheiden dann.
Ja, genau. Aber ich glaube, das kannst du dann erst recht nicht bringen, wenn du das beruflich machst, dass du als Hundesitter dann noch sagst, so, nee, den Stresser, ey, den könnt ihr mal selber ja. Hüten.
Erstmal Vorstellungsgespräch, was den Hund angeht.
Geil, über so eine Agentur muss erstmal ein riesen Casting durchlaufen.
Schick mal ein Videotape vom Hund.
Ja, naja, genau.
Und von mir auch. Manchmal wollen die ein Mixtape haben von mir, wo ich denke, was?
Ach so, ja, klar.
Macht doch jetzt hier kein Mixtape für euch so.
Naja, aber.
Friss oder stirb.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Das ist halt wie so ein Showreel für dich dann.
Ja, gut, klar, aber ich habe mittlerweile den Status, ich brauche keine Showreels.
Oh.
Ja. Mhm. Bin derjenige, der sich die Drehbücher ausruhen darf.
Okay.
Zumindest was das.
Yes. Nee, Super Bowl spiele ich nicht. Das soll mal jemand anders machen.
Richtig, was das DJing angeht. Genau. Ja, und jetzt wieder hier.
We should prepare for the party. I hope nobody comes.
Hier sind wir wieder.
Ja, gucken wir mal, ob sich das jemand anhört.
Und reden zu zweit ein bisschen über Filme. Wenn ihr das hört, wäre schön. Wenn ihr es nicht hört, reden wir trotzdem über Filme.
Ja, habt ihr Pech gehabt.
Erinnert dich daran. Aber wir freuen uns nichtsdestotrotz, dass ihr uns so toll immer noch hört und regelmäßig einschaltet. Ich habe schon zu Lee gesagt, der Januar, der normalerweise immer so ein Eiermonat ist, war einer unserer Top 5 Monate überhaupt aller Zeiten.
Mhm.
Dafür nochmal danke, so völlig random, so wo ich dachte, okay, im Januar haben die alle Besseres zu tun im neuen Jahr. Aber nee.
Ja, wir haben es ja eh noch nicht geschafft, da irgendwie zuverlässige Rückschlüsse rauszuziehen.
Nee, die gibt's nicht. Das ist auch was die Episoden angeht, fragen jetzt immer, okay, ist das jetzt wegen dem Film? Aber das ist dann so random, dass wir denken, keine Ahnung,
ja.
Wie das kommt. Aber nichtsdestotrotz dürft ihr uns natürlich gerne verbreiten und weiterempfehlen und mal die Episoden teilen zwischendurch oder so. Mundpropaganda ist schon immer die beste Werbung. Also das ist immer eine gute Sache, wenn dann der Ehemann mithört und so und wenn sich das dann so ein bisschen verbreitet, das hilft uns auch. Genau wie die Bewertung bei iTunes, bei Spotify. Also wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann gerne ein bisschen aktiv werden.
Mhm.
Und aktiv werden dürfen auch unsere Supporter. Die dürfen ab sofort wieder neue Lose reinschmeißen. Das ist unsere erste Episode im neuen Monat. Und diese Lose werden separiert, wie wir schon angekündigt haben, und kommen in ein Supporter-Special. Und Lee und ich, weil wir so geil sind, haben wir gesagt, ziehen wir trotzdem noch 2 normale Lose. Das heißt, insgesamt 8 Supporter verschiedener Personen werden glücklich gestellt. Und im März rezensieren wir eure Filme aus dem Februar, die ihr da reinschmeißt.
Und das machen wir schon so, ne? Dass wir halt wirklich den kompletten Februar abwarten, was da noch so reintrudelt, falls sich da eben noch kurzfristig jemand entscheidet, auch ja, nochmal zu machen.
Die haben ja immer den ganzen Februar Zeit, dann irgendwie die Filme beizutragen und die Ziehung ist ja dann in der letzten Episode. Also.
Ja, aber eben, ich glaube, die sollten wir diesmal in der ersten Episode im März machen.
Ach so, meinst du? Ja, gut, können wir auch machen.
Dass wir das ganz genau angehen.
Können wir auch machen, schauen wir mal. Aber ich meine, ihr habt jetzt hier 3 Wochen, 3,5 Wochen habt ihr jetzt Zeit, da werdet ihr wohl auf die Reihe kriegen, da einen Film auf ihn mitzutragen, als da auf den letzten Tag zu warten. Also normalerweise, wenn einer jetzt sogar im nächsten Monat irgendwie einen Film beiträgt, weil er vergessen hat im letzten Monat und im Urlaub war, machen wir auch immer. Also uns ist ja scheißegal, weißt du, so uns ist wurscht, so wir ziehen dann auch Filme nach. Aber in dem Fall, weil es jetzt für diese separate Ziehung ist und wir die Lose dann separat nehmen, wäre es schon cool, wenn ihr das bis zur letzten Episode dieses Monats irgendwie hinkriegt. Sind ja auch schon reichlich reingeflattert, das ist ja heute der erste.
Mhm.
Cool. Und wir haben ja auch erwähnt, dass wir die geplante Episode, die wir zu zweit aufnehmen wollten, mit der letzten Episode mit Hakan und Alessandro ein bisschen geswitcht haben. Deswegen haben wir hier noch einen Auftragsfilm, nämlich den letzten aus Januar.
Ja.
Und
ja, aber der stammt ja von Dennis.
Der stammt von Dennis, ja.
Und der verzeiht uns das natürlich.
Der verzeiht uns das und ja. Und,
Praktikant, wohlgemerkt. Jetzt müssen wir ja differenzieren.
Praktikant Dennis, richtig, ja. Wir haben jetzt auch einen richtigen Dennis. In der Supporterschaft, schönen Gruß.
Wie geil. Nix mit Second Dennis.
Nee, jetzt muss er den Titel kriegen.
Das ist der richtige Dennis.
Ja, über Second Vorlege ist auch scheiße. Ja. Mal gucken, wir warten ja noch auf den Third Jan auf jeden Fall in der Supporterschaft.
Ja, dann wird es aber wirklich schwierig, Alter, wenn wir jetzt noch einen Third Jan haben.
Da würde ich schon mal gerne wissen, wie weit wir die durchnummerieren können.
Das 22. Jan. Oh Mann.
Der 22. Jan ist schon geil.
Ja.
Das ist so wie ich mit meiner Corona-positiven Erkrankung.
Was?
Weil ich war ja Nummer 55 in Berlin.
Ach so.
Da wurde das nämlich noch durchnummeriert.
Ja, ja,
da war ich ganz vorne mit dabei. Ich war der 55.
Das ist wirklich geil.
Also wenn ich bei einem Pokerturnier wäre, mit der Zahl an Teilnehmern und ich wäre 55. Dann hätte ich schon einiges an Kohle auf jeden Fall gecasht.
Auf jeden.
Aber ich bin natürlich vorne mit dabei bei einer Sache, die mir nichts bringt.
Ja, schön. Ja, dabei sein ist alles.
Und Trendsetter.
Das so ganz olympisch heißt. Ja.
Absoluter Trendsetter.
So, jetzt hast du gesagt, wir sprechen heute über Filme und ich habe ausgerechnet eine Serie mitgebracht.
Ach so, ja gut. Eine Serie kannst du auch mitbringen, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit, wenn wir schon bei Dennis waren, können wir mit seinem Auftragsfilm mal anfangen.
Würde ich auch sagen, ja.
Haben wir den ja noch abgehakt.
Mhm.
Cool. Ja, wir reden natürlich auch über Serien, wir reden auch über eine Kochshow, wenn es sein muss. Also wir sagen auch unseren Gästen immer, wenn die fragen, was können wir mitbringen, ob ihr hier über eine Reality-TV-Show redet oder über eine Kochsendung oder den Fernsehgarten besprechen wollt, wie Lima meinte, das ist uns eigentlich völlig wurscht.
Ja, dürft ihr machen.
Alles fein für uns. Also wetten das. Rezension incoming. Steht noch nicht in der Tabelle.
Stimmt, Shows hatten wir wirklich noch nie, ne? Also, wir hatten so...
Ich hatte Konzerte, definitiv.
Isa hatte eben mal Reality-Shows, aber ich meine jetzt halt wirklich...
Ja, direkt eine Show.
Show.
Doch.
Ja?
Isa hat zum Beispiel auch, weil durch sie hast du mich gerade darauf gebracht...
Ach, das Amazon-Ding.
Ja, dieses...
LOL.
Genau das.
Ja, ist für mich auch nur eingeschränkt, so eine Show, wie ich meine... Also, ich meine halt wirklich Shows mit Kandidaten.
Mit Hans Joachim Kohlenkampf und
ja, genau.
Dalli Dalli meinst du jetzt.
Dalli Dalli.
Du meinst jetzt, dass wir Dalli Dalli noch nicht rezensiert haben.
Ich meine, mal ohne Scheiß.
So eine schöne Samstagabendshow, 20 Uhr.
Boah, wie hieß denn das Kohlenkampf-Ding, Alter?
Einer wird gewinnen, glaube ich.
Einer wird gewinnen?
Ja. Er denkt gerade über nach.
Ja, Mann.
Kriegt mal einer wird gewinnen noch zusammen.
Wie hieß das mit Tölke?
Das war der große Preis.
Der große Preis, danke.
Ja.
Oh, ist geil, dass du so ein Gedächtnis hast, Alter.
Wie heißt der Elefant und der Hund? Was der große Preis?
War das ein Elefant? Es war ein Hund, aber das war doch kein Elefant. Oder die Loriot-Figuren meinst du?
Ja.
Wim. Oder? Fuck.
Ja, ist
spannend. Oh, ich hab die vor mir, ey. Weiß und wie, der andere war gelb oder so, ne? Oh, fuck. Den krieg ich nicht mehr zusammen.
Wendelin.
Mhm. Und der andere?
Na, Wim, oder?
Schon Wim, oder?
Wim und Wendelin. Oder Wum und Wendelin?
Nee,
Wim und Wendelin. Ich glaube, Wim und Wendelin.
Fuck, Alter. Das ist wirklich quasi nicht mehr vorhanden in meiner Erinnerung.
Ich glaube, wir, so seitdem wir in diesem Jahr, in dieses neue Jahr gegangen sind, haben die Leute so fragende Gesichter in jeder Episode, weil wir neulich über Zini aus Spaß am Dienstag geredet haben. Jetzt sind wir bei Wim Tölke und Hans Joachim Kohlenkampf gerade.
Ja, und Dalli Dalli, Alter. Das sind wirklich die Leute so, wovon reden die
auf
denn?
Jeden Fall so, die ganzen hier Millennials jetzt draußen. Ja. Die 60-jährigen Cis-Männer reden wieder über die,
wie geil.
Über das ZDF der 80er.
Ja, wir präsentieren jetzt die brandneue Show, das Millionenspiel.
Oh, ganz Gott, genau, ey. Das Millionenspiel, ja.
Hieß doch so, oder?
Spiele ohne Grenzen.
Stimmt, das gab's auch noch.
Oder für die DDR-Freunde, mach mit, mach's nach, mach's besser, ja. Können wir auch Gott, mal rezensieren. Ja.
Wünsch dir was.
Das ist der kleine Anton, das ist der Bücherwurm. Du läufst hier durch die Röhre durch, dann da um den Hut rum. dann Bücherwurm. Drehst dich, die haben doch immer so Titel gekriegt.
Ja, haben, Mann.
Das geht nicht einfach, dass du den Namen nennst, sondern das war immer so, das ist der Anton, das ist der Bücherwurm, das ist hier Fritz, unsere Sportskanone, dann haben wir hier die Friederike.
Die Schlampe.
Ich hätte jetzt gesagt, das Erdkunde-Ass, aber gut. Schlampe geht auch.
Ja, das wäre doch lustig gewesen, zwischendurch solche Titel verteilt werden. Oh, geil.
Ja.
Gut. Ja, aber du hast recht. Jetzt, wir haben einen gemeinsamen Film.
Ja, wir wollten gerade zu einem sehr anspruchsvollen Arthouse-Film überleiten. Da waren wir gerade dabei. War ja untypisch für Dennis. Da haben wir was Gutes reingeschmissen, beziehungsweise was ziemlich hoch angesehen ist auf jeden Fall in der Bubble.
Mhm.
Ja, du darfst den französischen Titel nennen. Ich traue mich da nicht ran.
Ach so.
Ich könnte den internationalen aussprechen. Cleo from 5 to 7, so heißt er bei
ja,
Letterboxd und international.
Ist ja, der ist ja in jeder Sprache genau das Gleiche. Das ist jetzt wirklich ausnahmsweise mal was. Wobei,
ja.
Nee, stimmt. Beim Deutschen ist da irgendwie noch ein Mittwoch mit reingeschoben worden, was völlig Banane ist, weil es ist Dienstag.
Ja, natürlich. Ist der falsche Wochentag. Warum auch immer in Deutschland, die dachten, Mittwoch lässt sich besser vermarkten. Keine Ahnung.
Ja, weißt du, was der Witz ist?
Hm.
Dass der Tag, den die erzählen, dieser, was war es, ein 21. Juni, dass der 61 war, das ist ein Mittwoch.
Ach, da war es ein Mittwoch?
Ja.
Okay, da haben die Deutschen dann gedacht, das müssen wir korrigieren.
Ja.
Moment.
Moment, Moment. Diese Franzosen, ey, was machen die da am Dienstag draus? Das war ein Mittwoch, verdammt nochmal.
Ja.
Ja.
Hier herrscht noch Zucht und Ordnung, so, das wird korrigiert.
Ja, witzig. Weiß ich auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Oder ist in Deutschen am Mittwoch irgendwie was Ausgelasseneres als am Dienstag?
Weiß ich nicht.
Dabei ist doch Spaß am Dienstag, Mensch. Das
ja.
Hatten wir es doch gerade.
Dienstag, ja gut, okay, so viel Spaß hat sie ja nicht, aber.
Ja, das weiß sie ja anfangs noch nicht.
Das stimmt. Aber man kann erwähnen, glaube ich, dass dieser Film schon im Zug der Nouvelle Vague auch oft genannt wird. Und besonders wichtig und sehr untypisch für die damalige Zeit, wir haben eine Regisseurin und eine Drehbuchautorin.
Ja.
Und deswegen wird bei diversen Listen, wo es heißt, so die besten Filme von Regisseurinnen, wird dieser Film hier meistens genannt. Also BBC hat mal eine Umfrage gemacht, da ist der auf Platz 2 gelandet nach Das Piano von Jane Campion.
Mhm. Ach, als es um weibliche Regisseure
geht. Als es um weibliche okay. Regisseure geht und die Werke aller, also der kompletten Filmgeschichte, da war der hier auf Platz 2.
Mhm.
Und taucht auch immer wieder auf, weil es schon für die damalige Zeit ist schon sehr männerdominiert. Gerade die Nouvelle Vague sind ja alles, die großen Namen sind ja alles so Männer. Truffaut und
ja.
Wie sie alle hießen.
Gut, dann sage ich jetzt doch noch den französischen Titel.
Mhm.
Der heißt nämlich Cléo de Saint-Cassette. Und heißt genau das gleiche. Cléo von 5 bis 7.
Ja. Agnès Varda heißt die Name.
Ja, Agnès Varda.
Mhm.
Die hat das geschrieben und Regie geführt, wie wir schon gesagt haben. Und ja, war da auch noch relativ jung, ne? Und das ist halt schon.
War da noch relativ
jung. Ach so. Oh, das passiert mir in letzter Zeit aber oft, oder? Dass ich
das
so unfreiwillige Wortspiele raushaue.
Das sind die besten, aber wirklich so im gleichen Satz, wo ich denke, so scriptet der jetzt neulich seine Sprüche oder
ist
was?
Ist unheimlich, ne? Wie jetzt neulich hier mit Alessandro, als ich den Vergleich als wild bezeichnet habe, als er von Olivia Wilde gesprochen hat. Das sind die ganze Zeit solche Sachen. Nee, ist alles unfreiwillig.
Ich höre auch, also hör auch voll viel beim Nachhören, wo ich denke, so, Alter, warum hast du das denn nicht registriert, dass er das und das gesagt hat an der Stelle und so.
Mhm.
Manchmal höre ich es ja erst beim Nachhören, aber diesmal viel zu oft.
Ja, ist geil. Ja, aber die Dame, die hat dann Jahre später auch nochmal eine Doku gemacht, die wir uns auch angeguckt haben. Und das fand ich ausgesprochen interessant.
Mhm. Die war ja tatsächlich auch noch bis ins hohe Alter aktiv. Die war 2017 noch für den Oscar nominiert, für diesen Faces Places Film, wo sie irgendwie mit einem Kollegen auch aus der Filmbranche durch Paris gehen und dann irgendwie so Kunst analysieren. Also ist gerade mal 5 Jahre her. Mittlerweile ist sie ja verstorben. Und da war sie noch im Oscar-Rennen. Und ja, die Doku ist interessant, weil, hast du recht, beleuchtet halt, holt ein paar Leute ran, die halt in dem Film, an dem Film beteiligt waren und zwar sehr, sehr viel später.
Ja, im Endeffekt alle, die hier, also oder die wichtigsten Leute, die beteiligt sind, holt sie nochmal ran.
Ja.
Und erinnert sich mit denen an die Dreharbeiten und an die Entstehung des Films. Und das fand ich schon sehr interessant, weil man da eben
ja, voll.
Auch vieles von den Dingen, die sie so beabsichtigt hat in der Erzählung, kriegt man da so ein bisschen genauer mit und das fand ich schon sehr interessant.
Der eine wusste noch nicht mal, dass er in Cannes war.
Ja. Oder wie geil, schon auch geil. Ah, das, nee, ich war nicht in Cannes.
Ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe da keine Erinnerung dran.
Und wer ist das auf dem Foto?
Okay, ich war doch in Cannes.
Ja, ja, geil. Aber das, ich meine, man sagt ja eh, die besten Partys sind die, an die du dich nicht erinnerst. Insofern stimmt, hat er da wahrscheinlich eine echt gute Zeit gehabt.
Ja, war ein Highlight. Ja, und das ist wirklich lange her. 1962 ist der Film rausgekommen. Also da sind ein paar Jahre ins Land gezogen. Mhm. Zwischen Doku und Film.
Ja. So, sollen wir mal erzählen, was hier geht?
Let's do this.
Es geht um Cleo. Mhm. Die ist eine Sängerin, recht bekannt und recht beliebt und auch eine ziemlich Diva. Man könnte wirklich fast schon sagen, dass sie recht narzisstisch unterwegs ist, weil die hat nur wirklich wenig Blick nach außen und wenig Empathie für das, was sich so um sie rum abspielt, weil die ist halt aber auch aktuell gerade in einer Situation, wo sie auf eine wichtige Info wartet und deswegen kann sie sich auch wirklich auf nichts anderes konzentrieren.
Ist aber auch nicht so richtig in der A-Riege der Sängerin, also so, dass sie überall erkannt wird, sondern das eine, die hat schon so 2-3 bekannte Songs rausgebracht und vereinzelt wird sie erkannt, aber das ist jetzt keine Brigitte Bardot oder so, also
nee, nicht auf dem Level. Aber ist auch noch so ein bisschen am Anfang, oder? Also wird immer wieder davon erzählt, ja, dass ihr das noch helfen könnte und wenn sie den Song macht, dann irgendwie in die Sphären kommt und so, also
stimmt.
Ja. Und Cleo war beim Arzt, wurde untersucht, weil sie, es könnte sein, dass sie Krebs hat. Mhm. Daraufhin wurde sie untersucht beim Arzt und wartet jetzt auf die Testergebnisse. Und so sehen wir hier in Echtzeit ihren Tag zwischen 5 Uhr nachmittags und 6:30. Mhm. Aber zwischen 5 und 6:30 war wahrscheinlich, ging nicht so gut, also klang nicht so gut wie zwischen 5 und 7. Gehe ich mal von aus, wobei man könnte natürlich auch so ein bisschen interpretieren, dass jetzt die letzte halbe Stunde da noch mit reinzählt, aufgrund dessen, wie der Film endet.
Ja, es sind so viele Sachen, die man, wo man das ein bisschen zerlegen könnte. Es gibt ja eine Szene, die so ein bisschen schneller gemacht worden ist, was ja auch so ein bisschen die Zeit auffüllt. Also so eine, die so ein bisschen im Zeitraffer gezeigt wird, diese Autoszene. Und da habe ich mir auch gedacht, ob das vielleicht auch damit reinspielt, dass...
Welche Autoszene? Meinst du, als sie im Taxi fahren? Nein, oder als sie mit ihrer Freundin fährt?
Wo sie mit ihrer besten Freundin fährt. Da ist eine Szene, wo das Ganze ein bisschen gerafft wurde. Mhm. Weil ich mir auch gefragt habe, na, okay, vielleicht heißt das so viel wie, diese 2 Stunden sind nicht ganz auf die Minute wörtlich zu nehmen. Du weißt ja, Nouvelle Vague und so, da kann man ja auch sind da eine Menge filmische Spielereien drin und deswegen macht man sich da mal Gedanken.
Ja, aber das hat man dann ja schon auch in der Doku gesehen, dass das sehr minutiös geplant war, mhm, und also tatsächlich die Strecke, die hier zurückgelegt wird, auch exakt in der Zeit machbar ist.
Ja.
Und die ganzen Uhren, die man im Bild sieht.
Es sind genau 90 Minuten, also genau, exakt, ja, 1,5 Stunden. Das heißt, die letzten 30 Minuten, das hat dieser Interpretationsspielraum.
Mhm. Und der Film ist eingeteilt in Kapitel, die dann immer diese kurzen Zeitabschnitte umfassen. Also heißt eben am Anfang, ist sie bei einer Wahrsagerin.
Ja, das wäre vielleicht noch wichtig.
Was?
Naja, diese Wahrsagerin, diese Tarotkarten und so, weil das bringt sie ja ziemlich aus dem Rhythmus.
Ja, zumal es super interessant ist, weil der Film steigt eben ein mit einem Topshot auf den Tisch, wo die Wahrsagerin die Tarotkarten legt. Mhm. Dieser Teil, das Intro mit den Credits, ist in Farbe. Mhm. Und in dem Moment, wo wir auf die Gesichter springen, ist der Film schwarz-weiß. Und dann sehen wir die 90 Minuten in schwarz-weiß. Also das finde ich auch interessant, weil die Regisseurin dann meinte, das könnte man so ein bisschen als Fiktion und Realität sehen oder als Traum und Realität, dass das, was die mit den Tarotkarten passiert, noch nicht das ist, was real passiert. Mhm. In dem Moment, wo wir in die Realität springen, ist der Film schwarz-weiß. Also finde ich eine ganz interessante Auffassung dessen. Aber ja, dann sehen wir Cleos Weg von der Wahrsagerin raus und dann steht eben unten immer dabei, Kapitel 1, Cleo von 17:01 bis 17:08 oder sowas. Mhm. Und wenn es dann mal im Schwerpunkt um eine andere Figur geht, dann heißt eben das Kapitel 3, Adele von 17:18 bis so und so viel.
Ja.
Und das finde ich schon ziemlich interessant, weil dann läuft dieser Film halt wirklich in Echtzeit ab und das finde ich vor allem, ey, für die damalige Zeit, Alter, echt ballsy. Also das ist ja schon
einiges,
wahnsinnig innovativ. Vor allem, weil das auch mit sehr interessanten Einstellungen verbunden ist, finde ich. Also du hast hier zum Teil Kameraeinstellungen, die ich für die damalige Zeit schon auch echt stark finde.
Ja, abgefahrene Perspektiven auch, absolut.
Ein paar sehr interessante Fahrten auch und
viel Spiegel.
Genau, viel Einsatz von Spiegelbildern. Irgendwo sehen wir dann eben auch immer eine Uhr im Bild und das korreliert eben auch wieder mit der aktuellen Tageszeit und der Echtzeit.
Das ist schon ziemlich cool. Das muss ein enormer Aufwand gewesen sein,
ja.
Weil das waren ja teilweise wirklich Uhren, die irgendwo in einer Fußgängerpassage standen und so.
Auf die sie nicht zugreifen konnten, ja, eben. Genau. Also allein das, dann hast du ja quasi den einen Shot oder innerhalb dieser einen Minute kannst du gucken, dass du es so oft wie möglich durchgeprügelt kriegst, aber dann war es das. Ja. Dann musst du auf den nächsten Tag warten.
Ganz genau. Und gerade bei dem Konzept achtet man als Zuschauer darauf. Also, stimmt das? Und ja, okay, stimmt. Also.
Ey, allein so Sachen wie, dass die dann in dem Café, wo sie sitzen, also passiert ja mehrfach, aber das eine, wo so echt sehr reges Treiben ist, da siehst du ja über ihr die Uhr und die stimmt nicht. Und in dem Moment, wo sie aufsteht und du den Gegenschuss hast, stimmt sie aber, dann siehst du erst, dass die Uhr in der Spiegelung war.
Ja, ja, ist schon abgefahren.
Also wirklich hier echt sehr detailverliebt und also die haben da echt gut drauf geachtet, das ist schon geil. Sowieso wurde hier wenig dem Zufall überlassen. Also das finde ich wiederum auch hier ne, für Nouvelle Vague-Verhältnisse, hat hier das Ding krass durchgeplant.
Ja, ist es definitiv. Und auch technisch umgesetzt, so wie man, also das, ich hatte schon einige Nouvelle Vague-Filme, wo man das nach Fusch auslegen könnte. So, weißt du? Weil teilweise mit den Jump-Cuts denkst du so, okay, das ist eigentlich nicht angenehm zu gucken.
Ja.
Das ist diese künstlerische Note, die da reingebracht wird, die mir aber nicht gefällt. Und das hast du hier nicht. Hier ist das wirklich ein letztendlich technischen runden Film.
Ja,
mit einigen Spielereien.
Es gibt trotzdem so ein paar Einstellungen, da finde ich, merkt man dann schon, dass wir uns in der Nouvelle Vague befinden. Zum Beispiel dieses Ding, wo die Musiker bei ihr im Apartment sind und dann musiziert wird und dann hast du Adele auf dem Schaukelstuhl und dann schwenkt die Kamera so die einzelnen Gesichter ab. Und das ist ein relativ wilder Schwenk, finde ich, weil das dann noch so mitwippt, als wäre sie da auf dieser Schaukel. Und solche Einstellungen.
Ja, gerade auch dieses Close-Up auf die Gesichter ist auch so typisch Nouvelle Vague. Und wenn man sie halt immer so von vorne sieht, wenn sie halt irgendwas sagt und so, weißt du, und plötzlich die Kamera ranzoomt und so.
Ja, die, genau, die so Ansprünge. Ja. Aber ich fand's geil.
Fand's auch gut.
Du fand's auch cool?
Ja, ich fand's super interessant. Also, weil, ich meine, das ist wieder so ein Film. Auf den ersten Blick beobachten wir eigentlich nur Nichtigkeiten in diesem Film. Weil wir sehen, wie sie halt einen Hut kauft, weißt du, wir sehen, wie sie sich mit ihrer Freundin trifft, die ein Aktmodell ist. Und aber unter dieser Oberfläche, wenn du mal so ein bisschen nachgräbst, so wie wir ja zum Beispiel auch bei Aftersun und so hatten, hast du echt ein paar interessante Momente und interessante Symbolik auch mit dem. Und diese Szene zum Beispiel, wo sie im Café an der Jukebox ihren eigenen Song anmacht.
Und die Leute genervt sind,
dass es zu laut ist, dass man sich nicht unterhalten kann. Und sie erwartet eigentlich, sie wollte selber testen, ob sie, weißt du, mit dieser Krankheit im Hinterkopf, wie das mit der Vergänglichkeit ist. Ja. Ob die Leute ihre Musik noch weiter hören würden. Und alle sind total genervt und sie ist dann noch mehr, weißt du, sie ist dann noch mehr irgendwie verängstigt und verzweifelt wegen dieser Drohne-Diagnose und so, weil sie der Meinung ist, okay, nicht mal ihre Musik irgendwie bleibt bestehen.
Das fand ich eh
ist schon geil.
Total spannend, weil das ist mir wirklich schon vor der Doku aufgefallen, dass dieser Film irgendwann so einen Cut hat, was die Dynamik angeht und damit auch ein bisschen die Perspektive. Weil so die erste Hälfte ist halt wirklich so ein bisschen
narzisstisch.
Voll. Also da, so aus dem Leben eines Narzissten. Es geht nur um sie, die sieht nur sich und ihre Belange.
Genau.
Und irgendwann bricht das. Und dann geht ihr Blick halt auch nach außen.
Ja.
Und dann damit verändert sich die ganze Dynamik des Films. Das ist aber halt schon auch geil gemacht, weil sie es auch über einen Kostümwechsel erzählen.
Ja, richtig.
Das ist halt wirklich so der Cut, wo sie irgendwann platzt und dann sagt sie, okay, jetzt fackelt so Haarteil weg, davor trägt sie ja so ein Babydoll, das weg, schwarzes Kleid an, Sonnenbrille und andere Haare und so. Und es ist halt gleich ein ganz anderer Typ und ab da geht's nicht mehr nur um ihre Sichtweise auf die Dinge, ab da kommen dann eben auch diese Eindrücke von außen, also auch wenn du am Anfang über ihre Assistentin schon so ein bisschen den Blick von außen hast, geht's da trotzdem auch noch so drum, wie es ihr geht, wie scheiße sie abgeht und so. Und plötzlich kommen dann diese Impulse von außen dazu und dann hast du halt auch ein Kapitel, was die anderen heißt.
Ja. Und das ist auch eine super unangenehme Sequenz, wenn sie
das ist, glaube ich, die Nummer in einem Café.
Das ist das, ja. Aber allgemein, wo sie durch die Straßen rennt und dann sieht sie zum Beispiel diesen Typen, der da irgendwie an der Straße irgendwelche Frösche nehmen
muss. Alter! What the fuck? Was geht denn ab? Der Typ stopft sich drei lebendige Frösche im Mund und dann, ey, wirklich, also Projectile Vomiting, was geht denn ab?
Ey? Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, es ist Frankreich, es ist Kunst halt. Was soll man sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ein Oscar für den Typ, der Frösche schluckt und über den Bordstein kotzt, ey. Was
ja, und dann
geht
einer,
ab?
Der sich so eine Nadel durch den Oberarm irgendwie durchsticht.
Ja, durch
und
Bizeps
so.
Durch, Alter, auch schön.
Also, es ist auf jeden Fall nicht angenehm und sie ist dann auch angewidert und der Zuschauer denkt auch so, Alter, okay, das ist so ein bisschen so eine Horrorsequenz in diesem Film und es passt aber, weil das so ihr Chaos gerade im Kopf und.
Genau. Diese Rastlosigkeit und dieser Druck, den die hat, weil sie auf die Antwort wartet.
Mhm, richtig. Und in diesem, in diesem Gedankenwirrwarr beobachten wir sie und begleiten sie dann über diese anderthalb Stunden.
Ja, und dann geht sie eben den Weg von sich durch die Straßen, verschiedene Cafés, lange durch einen Park, weil an dem Krankenhaus, wo sie dann schlussendlich hin will, ist eben auch ein riesen Park dran. Mhm. Und das war halt auch so ein Ding, ne? Da musste der Regieassistent halt einfach diese Strecke timen permanent und halt Location Scouting betreiben, damit in diesen 90 Minuten dieser Weg halt auch machbar ist mit den entsprechenden Stops, die einlegen. Das ist schon ein abgefahrenes Unterfangen. Also im Vorfeld muss das eine krasse Planung gebraucht haben. Haben sie gut hinbekommen.
Das ist ein interessantes Filmchen, ja. Das ist ein interessantes Experiment, finde ich auch. Der ist besonders.
Mhm.
Ja, und ohne jetzt zu verraten, was da passiert, aber es ist auch rundes Ende, so, wo du sagst, so, das ist schön zu Ende gebracht.
Finde ich auch.
Könnte man mit einer Redewendung auf jeden Fall hier bringen, aber das wäre wahrscheinlich dann auch ein Spoiler. So was? Dieses geteilte Leid und so.
Ach so, ja.
Und ist schön.
Mhm.
Also ist definitiv ein guter, ja.
Hast du das mitbekommen, dass sie in der Doku sagt, dass der Titel, dass sie den auch gewählt hat, weil das auch so eine Art Redewendung ist?
Nee.
Und das wollte ich eben noch verifizieren. Das wollte ich vorhin mal meine Mutter anrufen, fragen, ob die das schon mal gehört hat. Also muss sie eigentlich gehört haben, aber mir ist es eben noch nie begegnet. Das aber so von 5 bis 7 ist in Frankreich wohl ein Ausdruck für so, lass mal ins Heu gehen.
Ach so.
Das ist wohl auch eben so ein bisschen ein Schäferstündchen.
Okay.
Und das Schäferstündchen
gibt es hier nicht. Können wir spoilern?
Ja, aber das macht den Titel natürlich nochmal eine Ecke cleverer.
Ein bisschen spicy. Ja, gut, stimmt. Ja. Können wir noch erwähnen, Corinne Marchand spielt besagte Cleo.
Mhm.
Die hat nicht, also das war definitiv ihr prominentester Film, den sie gedreht hat, kann man sagen. Und dann haben wir noch im Cast haben wir so ein paar Leute, die man aus der französischen Filmbranche kennt. Der Einzige, der mir wirklich was gesagt hat, war Eddie Constantine, der natürlich auch durch die Detektivfilme der 50er, 60er mir teilweise ein Begriff war, die damals auch im Fernsehen liefen, aber die anderen.
Mann, Michel Legrand kennt man doch auch, oder nicht?
Ja, sind die bekannt?
Ich meine
das
ja.
Das war die Freundin von ihr, oder? Oder die.
Nee, ihre Assistentin. Ein Typ. Michel Legrand.
Michel Legrand, okay. Ja. Also die anderen sagten mir, wie gesagt.
Alter, siehst du, dreifacher Oscar-Gewinner. So, jetzt kommst du.
Okay.
Ja, okay, weil der Musik gemacht hat, primär. Der hat die Musik für Jentl gemacht.
Ja, gut, okay. Für besten Song, für beste Score da nominiert und so.
Ja, gewonnen auch.
Ja.
Wie gesagt, der Typ hat 3 Oscars gewonnen für einen Score von Summer of 42 und für Musik zu The Thomas Crown Affair.
Ah ja,
den 68. Dafür hat der einen Oscar gewonnen. Alter, krasser Typ. Deswegen sagt mir der Name was. Michel Legrand ist doch ein Begriff, Alter.
Sehr gut. Beim nächsten Quiz wirst du mich vertreten.
Crazy. Ja, siehst du, er hat auch die Musik gemacht für die Regenschirme von Cherbourg. Also ja.
Ja gut, was Musik angeht, großer Name, aber da hatte ich ihn, also als Schauspieler habe ich ihn jetzt nicht zuordnen können.
Ja, der ist hier der Pianist.
Ach so, okay.
Ja.
Ja, natürlich ist so die französische Filmmacher der 60er Jahre, gerade so in Zeiten der Nouvelle Vague, war ja sowieso ein krasses Klüngel.
Alter, Jean-Luc Godard war dabei?
Ja, der war auch in einer Szene zu sehen, kurz.
The fuck, hast du den erkannt?
Nee, habe ich nicht. Aber das ist dann wieder so, also der rennt da irgendwo durchs Bild oder sitzt irgendwo.
Ja, ja, der hier, Mann mit schwarzer Brille, ja, heißt ja, seine Rolle. Also.
Also die werden dann, gerade Nouvelle Vague, die immer gegenseitig haben, die sich immer supportet.
Ja, das und war halt auch so ein Klüngel,
so
ne?
Drin oder so, weißt du, so einer Fußgängerpassage.
Das finde ich auch so geil, wie in der Doku, die dann nochmal eben die alten Leute dazu holt, den Kameramann, die Regieassistenten und die dann eben auch erzählen, ja, und ich habe damals halt bei dem gelernt und ich habe das noch klassisch so gelernt. Finde ich auch so geil, was die erzählt haben über das Drehen im Park. Wie die einen grünen Filter verwendet haben, weil die haben ja auf Schwarz-Weiß gedreht.
Ja.
Und das Problem ist halt, wenn du dann eben dieses Gras, diese große grüne Fläche im Park drehst, dann versumpft, nee, normalerweise eben nicht. Deswegen versumpft das halt normalerweise in so einem Grau. Mhm. Also haben die einen Grünfilter verwendet, damit das aufhält und damit du diese grüne Fläche, sieht dann eben aus wie eine weiße Fläche, sieht so nach Schnee aus. Das mussten die aber halt auch erst über Filter lösen. Das war ja auch früher so das Ding, das sagen die, glaube ich, auch in der Doku. Du hast ja bei den alten Schwarz-Weiß-Filmen, die Leute durften ja kein Weiß tragen, weil das völlig überstrahlt hat. Deswegen haben die dann alle irgendwie blaue, hellblaue Hemden an oder zum Beispiel so das Papier in der Schreibmaschine, was halt im Schwarz-Weiß-Film weiß aussieht, war halt blaues Papier. Und dass dann immer auf sowas geachtet werden muss und dass du da so ein bisschen entgegenwirken konntest, eben mit Filter vor der Linse. Und das finde ich schon geil. Also dann eben auch dieses Bewusstsein zu haben, wir drehen hier schwarz-weiß und deswegen müssen die Kostüme so aussehen und die Filter für die Kamera und so, ist schon echt alles ziemlich cool.
Vor allen Dingen diese Szene, wo die im Café gedreht haben, da waren ja direkt neben denen an dem Tisch war so ein Pärchen, was sich gestritten hat und das waren die einzigen beiden Schauspieler in diesem Segment.
Ja.
Alle anderen.
Und das Café ist voll, Alter.
Das Café ist voll. So krass. Alles andere war komplett irgendwie Fußvolk und rein und raus Passanten, ganz normal, die da irgendwie rein und ein- und ausgegangen sind und da ihren Kaffee getrunken haben. Und da drehen die halt irgendwie so eine wichtige Szene.
Ja, aber voll in allen Café-Szenen, ne? Da gab es ja dann später nochmal eine.
Das waren keine
Schauspieler. Das ist so echt krass, ja. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? So diese Guerilla-Art zu drehen, das wäre heute natürlich auch nicht mehr im gleichen Ausmaß möglich, weil musste ja von allen irgendwie dann auch eine Unterschrift holen, dass du die ihre Bilder verwenden darfst und so. Das geht nicht mehr so ohne weiteres.
Richtig.
Ja, ist halt wirklich so ein bisschen independent drehen. Ja, also hat natürlich auch was dann von Studentenfilm und so, ne? Man scheißt auf solche Dinge und guckt halt, dass man es irgendwie hinkriegt. Aber haben die schon echt gut geplant, muss man denen lassen.
Finde ich auch.
Geile Vision und für meine Begriffe auch echt geil umgesetzt.
Nimm das, Victoria. 1962.
Ja, ich meine, es gibt ja einige Filme, die in Echtzeit spielen, ne?
Ja, klar.
Und ich finde, das hat immer was tatsächlich. Deswegen ist es eigentlich immer noch absurd, dass ich nie 24 gesehen habe.
Ja, da war es teilweise ein bisschen inkonsequent umgesetzt, aber...
Ach, wirklich?
Ja, aber schon, also schon geil. Schon geil gemacht. Ja, du siehst ja niemand da essen oder irgendwie auf Klo gehen oder so teilweise. Wo ich
Okay, gut. Ja.
Weißt du, im Moment, ich will natürlich auch keiner sehen.
24 Stunden schon mal passieren.
Eben. Aber...
Das heißt denn, das will niemand sehen?
Die wäre am Start. Kiefer Sutherland. Drück mal eine Wurst raus für 20 Minuten.
20 Minuten gleich. Alter, wie geil wäre das denn? So einer der Handlungsstränge in der Folge ist. Er sitzt die ganze Zeit auf dem Klo.
Du hast ja dann so ein Splitscreen. Das ist dann Viertel von dem Bildschirm. Hast du ihn auf Klo die ganze Zeit, während irgendwo eine Verfolgungsjagd stattfindet.
Und es läuft nicht so gut, weil es dauert 20 Minuten.
Ja. Der Zeitungsartikel ist gerade so interessant.
Ist die ganze Zeit so ein Viertel im Screen, ist er auf dem Klo, wie er zwischendurch auf einen pennt und so.
Oh. Ja, sehr schön.
Doch nicht doppelklicken, ey! Okay, müssen wir noch irgendwelche Namen erwähnen, die wir noch nicht erwähnt haben?
Ne, ich glaube, Namen haben wir alle erwähnt. Also, wie ich schon erwähnt habe und eingeleitet habe, der Film ist auf sämtlichen Listen, der ist auf der Schneider-Liste natürlich drauf, der ist bei der Top 250 Narrative bei Letterboxd. In der Criterion Collection ist Cleo from 5 to 7 drin, also ein wirklich sehr hoch angesehener Film. Kann man schon sagen an der Stelle. Also für Arthouse-Freunde, ihr solltet euch den definitiv geben. Ich war sehr schockiert, dass Dave den nicht in seiner Sammlung hat. Ja. Das hat mich schon sehr überrascht bei 10.000 Filmen und der hat normalerweise all diese hoch angesehenen Filme und diese großen Arthouse-Klassiker hat er immer am Start. Den hat er seltsamerweise nicht gehabt.
Ja, Frechheit.
Ja, was ist da los?
Große Lücke.
Abgefahren.
Ja.
Fand ich schon ungewöhnlich.
Deswegen erst recht danke an Dennis, dass er uns den aufgetragen hat.
Ja, ist mal erfrischend hier zwischen dem ganzen Schrott.
Nee, vor allem ist das wieder die Sorte Film, ich kannte den nicht, ich wusste nicht mal, dass es den gibt und ich bin froh, dass ich drauf gestoßen wurde und erst recht froh, dass ich ihn jetzt sehen durfte.
Cool, siehst du, einer aus der Riege.
Ist ein geiler Film.
Wahrscheinlich hat er Schiss gehabt, weil ich meine, er kommt ja live jetzt, demnächst. Er wollte uns nochmal persönlich
bisschen die Wogen glätten.
Richtig, wenn er uns im Januar da wieder so einen Eierfilm hat, er vielleicht Schiss, dass wir ihn wieder ausladen oder zurückschicken oder sagen,
der will ja vorbeikommen. Deswegen hat er wahrscheinlich gedacht, jetzt das Letzte, was ich davor bringen muss, irgendwie was Gutes sein. Ja, sonst kriegt er aufs Maul, wenn er herkommt.
Ja, ich glaube, das war psychologisch klug.
Clever vom Dennis.
Cleverer Typ. Sonst wäre er nicht unser Azubi, wenn er nicht clever wäre.
Weiß ich nicht.
Und im Finale vom Bash war er auch, also muss ja ein bisschen clever
sein. Ja, stimmt. Ein Fuchs.
Ja. Ja gut, Zahlen, oder?
Ja,
hau raus. Magare Prego. IMDb 7,9. Hat Metascore von 87. Rotten Tomatoes 8,6 von 10 von der Kritik, 4,1 vom Publikum und Letterboxd genauso viel, 4,1. Neuer Monat, neues Punkteraten, mein Freund.
Ja, nachdem du ja letzte Episode gewonnen hast, schlage ich vor, du fängst an.
Ich habe letzte Episode gewonnen.
Hast du nicht?
Nee, du hast uns doch alle verarscht. Du hast Hakan und Alessandro und mich komplett verarscht und hast gewonnen.
Stimmt.
Ja, das hat er schon vergessen, ja, diesen Affront gegen die komplette Podcast-Landschaft Deutschlands.
Ihr habt mir einfach nicht zugehört, als ich erzählt habe, wie scheiße Brimstone ist. Aber
zum
gut.
Zum Glück waren wir nicht zu zweit, weil es sind drei Leute, die komplett daneben gehauen haben.
Hm. Ja, stimmt. Wobei, ich glaube, du hast da ja so ein bisschen, du hast ja als Erster getippt und die anderen haben einfach relativ blind dem gefolgt, weil Alessandro...
Ich bin jetzt hier der Messias des Punkteratens.
Ja, nee, weil Alessandro meinte ja dann danach auch noch so, hey, das war völlig dämlich, weil es klang nicht nach so vielen Punkten und warum haben wir das alle überhaupt getippt?
Okay.
Naja. Okay, aber heißt, ich soll jetzt anfangen. Boah, das ist schwierig, Alter. Weil das hat natürlich auch Potenzial, ganz oben zu sein. Wie würdest du sagen, so jetzt, für dich mit der Nouvelle Vague, ist das für dich da ein Film, der ganz oben steht? Also würdest du sagen, ist ein Film, den muss man gesehen haben, wenn man irgendwas über die Nouvelle Vague sagen will? Oder?
Also ich bin ja nicht, vielleicht anders du dich nicht, aber ich bin ja ausgesprochen nicht jetzt unbedingt Fan von jedem Nouvelle Vague-Klassiker. Und ich habe ja Außer Atem auch nicht gut gefunden.
Ja.
Oder zumindest maximal interessant.
Mhm.
Aber wenn jetzt so eine Sache wie Jules und Jim zum Beispiel da mit reinpacken würdest in diese Nouvelle Vague, der war wiederum eine 10, also es ist alles drin. Aber wenn man mich fragen würde, welche Filme man sich da angucken sollte,
wäre der schon dabei.
Ist der schon dabei, alleine schon wegen der Art, was für ein Film das ist.
Mhm.
Schon interessant.
Boah, du, ich sag 9.
Okay. Ich sag...
okay. Es klingt ja nicht so richtig.
Doch nicht doppelklicken!
Ich habe eine leise Vermutung, dass das nicht stimmt.
Nee, das stimmt nicht, auf jeden Fall.
Komisch, hat man nicht gemerkt an deiner Reaktion.
Hat man nicht gemerkt? Habe ich gut überspielt?
Ja, voll. Okay.
Ich sag bei dir, okay, hat er auch wieder Potenzial, Alter, für zwischen 9 und 10. 9.
Ach, du sagst schon zwischen 9 und 10, das ist ja schon mal.
Ja, ja, ich habe deine Range
schon gut eingegrenzt.
Deine Range ist schon weit oben.
Mhm, mhm, mhm. Du sagst was?
9.
9. Okay, 9 ist richtig.
9 ist richtig. Bei mir ist eine 8.
Okay.
Pünktchen daneben.
Wow. 8, Alter. Okay.
Ja, ja, also ja. Also ist gut, definitiv. Cooler Film, dass man den mal abhakt, aber.
Mhm.
Also ist interessant, aber es ist jetzt so, sind auch so viele.
Sagt er, nachdem er gerade gesagt hat, ich hätte alle verarscht bei Brimstone.
Naja, okay. Komm. Bei Brimstone waren drei Leute 4 Punkte entfernt von dir oder so.
Ja, weil sie alle auf deinen 6,5-Zug aufgesprungen sind, Alter. Das war ja das Problem.
Der berühmte 6,5-Zug von True Dudes, alle einsteigen.
Harry Potter und so.
Springen sie alle rauf.
Mhm.
Ja, ja.
Oder welches Gleis war das bei Harry Potter?
Oh, das ist ja jetzt eine Quizfrage,
ja,
Alter.
Du bist doch
das
da.
War ein bestimmtes Gleis.
Ja, eben. Und es war doch irgendwas mit einem Halb.
Ja, ja.
Weiß nicht, 4,5 oder 6,5?
Ja, das war irgendwas mit Halb.
Ja, siehst du.
8,5. Weil wir wieder bei Arthouse sind.
Ja, im Zweifel das.
Nee, keine Ahnung. So, jetzt mach du mal deine Serie.
Okay. Geht los.
Nice.
So, noch einen Schluck Wasser. Ich habe ja einige Regisseure, die bei mir hoch im Kurs stehen und früher oder später will ich ja dann auch mal alles von denen gesehen haben.
Mhm.
Und das sind nicht nur so Größen wie Stanley Kubrick und Hitchcock und Co., sondern es gibt ja auch im Comedy-Bereich so ein paar Größen, die bei mir einen ganz guten Track-Record haben und einer von denen ist Judd Apatow.
Mhm.
Wie ich eben auf Letterboxd gesehen habe, einer, der am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich.
Ach.
Der ist auch am 6. Dezember geboren. Der ist exakt 10 Jahre älter als ich, abgefahren.
Geburtstagsparty.
Ja. Ja, und von dem habe ich, was so seine Langfilme angeht, ja nahezu alles gesehen. Also The Bubble fehlt mir noch, aber da haben so die Leute in unserer Bubble nicht gerade viel Gutes erzählt und deswegen, ja, der steht noch aus. Aber ansonsten so die ganzen Filme wie irgendwie 40 Year Old Virgin, This is 40,
alles gesehen,
Knocked Up und Trainwreck, King of Staten Island, so Funny People, habe ich alles gesehen.
Auch Greenberg und so, der war auch von ihm, oder?
Greenberg?
Mhm. Mit Ben Stiller?
Der ist nicht von ihm.
Ist nicht von Apatow?
Ich meine nicht.
Was mit White Noise?
White Noise, was war das?
Das war der neue mit Adam Driver. Das war sein letzter, oder?
Also, das Ding ist, ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren bei ihm zwischen den Producer-Credits und den Regie-Credits, weil der produziert sehr viel mehr als das, wo er Regie führt.
Ja, das stimmt.
Und deswegen gucke ich jetzt gerade mal, jetzt bin ich mal hier auf IMDb in seinen Regie-Credits, weil das, nee, Alter, das ist auch nicht von ihm. Also, ich glaube, du verwechselst da ein bisschen was.
Ja, Tatsache. Das dann hat er vielleicht noch mitproduziert.
Ja.
Stimmt, okay. Greenberg ist auch nicht von ihm. Hätte ich ihm jetzt alle zugeschrieben.
Siehste. Tja, der Guess. Verbreitet wieder Gerüchte.
Ja, heute bin ich mal der, der Anfänger.
Mal der, okay. Ja, jetzt hast du aber mal über eine Serie von ihm gesprochen, die zweifelsohne von ihm ist, Freaks and Geeks.
Mhm.
Unmittelbar danach hat er eine Serie namens Undeclared gemacht. Und über die sprechen wir jetzt.
Okay.
Auf Deutsch, American Campus, reif für die Uni? Fragezeichen?
Fragezeichen.
Wirklich. American Campus, Bindestrich, reif für die Uni? Na? Gottes Willen, ja. Also, da gab's 17 Episoden. Also im Grunde gibt's 18. Das ist ein bisschen doof gelöst.
Mhm.
Das ist super strange, Alter, weil laut IMDb gab es diese Serie von 2001 bis 2003. Und wenn du dir da die einzelnen Episoden anguckst, ist wirklich weird, weil diese Episode 1 bis 17 wurden 2003 ausgestrahlt. Und dann gibt es aber eine 18. Episode, die eine alternative Version von einer Episode ist. Und diese alternative Version ist angeblich von 2001.
Okay.
Und das ist halt mörder-weird. Und deswegen, das ist auch die einzige Episode, die ich da nicht gefunden habe. Also ich habe im Grunde jetzt 17 von 18 Episoden geguckt, habe mir die nämlich auch so zusammengesucht, weil die Serie wird nirgends gestreamt, aber du kannst hier echt auf YouTube und Vimeo und so, du findest alle Episoden irgendwie so online.
Mhm.
Deswegen habe ich mir das so ein bisschen zusammengesucht und das dann so geguckt und ja, die 18., also diese alternative Version von der einen Episode, die ist dabei, die habe ich nicht gefunden. Und deswegen habe ich jetzt Gründe. Die erste Staffel gesehen. Es gab ja auch nur die eine, die war im Original auf Fox.
War jetzt auch kein Rewatch, also du hast sie jetzt zum ersten Mal gesehen.
Genau, ja. Mhm. Kannte die noch nicht. Du hast davon wahrscheinlich auch nichts gesehen, oder?
Nee, hab nichts davon gehört und gesehen.
Ja, aber Freaks and Geeks will ich halt auch irgendwann sehen. Und das war dann eben die Serie, die hat er vor 40 Year Old Virgin gemacht.
Guckst du denn Love auch? Weil die hast du ja auch nicht gesehen. Die habe ich auch schon mal rezensiert. Die ist ja auch durch die Lappen gegangen bisher.
Mhm. Nee, aber da hatte ich auch nicht so wahnsinnig viel Bock drauf, muss ich gestehen.
Hast du nicht vor, die zu gucken?
Nee, und ich meine, da hat er ja nur gerade mal eine Folge gemacht.
Ach so.
Mhm. Ja, die ist ja nicht von ihm. Ja, aber Crashing zum Beispiel, da hat er auch zwei Episoden gemacht, das habe ich auch gesehen.
Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt und ich habe ihn tatsächlich, ich habe beide Filme, wo ich ihn eingeordnet habe, habe ich verwechselt mit einem Regisseur, die ich immer zusammen in einen Pott werfe.
Nämlich?
Noah Baumbach.
Das ist aber auch okay, der macht ja eher andere Sachen.
Ja, aber irgendwie habe ich ihn und Judd Apatow immer irgendwie in einen Topf geworfen. Ich weiß nicht, die beiden verwechsel ich immer. Und beide Filme, die ich genannt habe, sind von Baumbach.
Okay. Ja, ne, also...
Naja.
Mit seinem Schaffen habe ich noch nicht so viel am Hut, muss ich gestehen.
Ja, stimmt. Marriage Story und so hast du auch nicht gesehen.
Ja.
Von ihm ist halt Greenberg und White Noise.
Ach, okay. Okay.
Madagaskar 3, was?
Ja.
Okay, erzähl weiter.
Ja, aber ich gucke auch gerade noch die Zen Diaries of Gary Shandling. Das ist auch sehr interessant.
Ah, okay. Vom verstorbenen Comedian.
Ja. Ja, der war ja so ein bisschen Mentor für Judd Apatow.
Mhm.
Und noch für viele andere. Und da hat er so eine HBO-Doku über ihn gemacht, die irgendwie 4 Stunden geht. Also so eine zweigeteilte Doku. Sehr interessant.
Ja, im Showbusiness ist er ziemlich Galionsfigur.
Ja. Gary Shandling hatte halt wirklich sehr ausführliche Tagebücher. So, der hat sich alles, was der erreichen wollte und so, hat er halt auch aufgeschrieben. Und das ist schon echt krass. Ja, ja. Gut, aber jetzt geht's eben um Undeclared. American Campus, reif für die Uni.
Oh Mann.
Ja. Ey, und das ist ein ähnliches Line-Up, glaube ich, wie bei Freaks and Geeks. Zumindest, also wie ich mich so erinnere von dem, was du erzählt hast, da waren ja auch Jason Segel und Seth Rogen und die ganzen Atzen dabei.
Die waren beide dabei.
Ja, ja, und hier ist es wirklich sehr ähnlich. Mhm. Die Figur, die hier im Fokus steht, die wird von Jay Baruchel gespielt. Mhm. Steven Karp. Der ist jetzt nämlich neu, kommt neu an die Uni, und in den USA ist ja auch so, du musst dich ja für ein Major-Thema einschreiben, also ein Fach musst du halt als Major belegen. Mhm. Und das wird dann eingetragen auf deinen Unipass. Und wenn du das noch nicht festgelegt hast, dann steht da Undeclared.
Ah, der Titel.
Das ist der Titel der Serie. Deswegen, das haben sie auf Deutsch halt auch komplett rausgenommen, weil das ist natürlich so ein bisschen, was auch über die Hauptfigur aussagt, dass der halt so unentschlossen ist. Mhm. Also das ist eben Steven. Und Steven ist jetzt neu an der Uni. Übrigens wollte Judd Apatow da schon Jason Segel für die Rolle.
Okay.
Das hat Fox aber abgelehnt, und so sind sie bei Jay Baruchel gelandet. Ja, und der kommt jetzt eben neu an die Uni, und das ist halt so ein fiktiver Campus. Und wird dann da natürlich in so einen Dorm gesteckt, wo er Mitbewohner hat. Der wichtigste in dem Kontext ist sein britischer Zimmergenosse Lloyd, gespielt von Charlie Hunnam. Mhm. Und der ist halt so der Schönling und Womanizer und mit seinem britischen Dialekt dann natürlich erst recht der, der einen riesen Schuss bei Frauen hat.
So macht er heute nichts anderes.
Und schleppt da eine nach der anderen ab. So, der andere Mitbewohner ist die Figur von Seth Rogen. Der spielt hier Ron Garner. Und natürlich hat Steven dann auch ein Love Interest in Form von Lizzie. Die wird von Carla Gallo gespielt. Auch eine, die dann, glaube ich, immer wieder in dem Judd Apatow-Universum aufgetaucht ist, weil die war bei 40-Year-Old Virgin auch dabei, bei Superbad war die dabei. Mhm. Aber ich glaube, die meisten kennen die auch aus Californication. Dann haben wir natürlich auch noch eine beste Freundin von diesem Love Interest. Das ist Rachel, gespielt von Monica Keener. Und dann haben wir noch Tim Sharp, Jason Segel eben. Der wiederum ist dann so der Noch-Freund von seinem Love Interest, also von Lizzie. Die ist mit Jason Segel zusammen in der Figur. Amy Poehler spielt hier noch auch mit. Das ist auch so krass, die ist hier halt auch noch echt jung.
Okay.
Kevin Hart hat hier ein paar kleine Auftritte. Fred Willard spielt hier auch noch mit. Und in einer Episode gibt es sogar Adam Sandler.
Ach.
Der sich dann aber selbst spielt.
Ah ja.
Und dann ist dann Seth Rogen ist dann der krasseste Adam Sandler-Fanboy und flippt halt völlig aus, weil der sich dann irgendwie überreden lässt, bei denen in der Uni vorbeizukommen und so.
Okay.
Ja, und natürlich geht es bei Undeclared dann um die Probleme, die du halt so als neuer Student hast. Er hat halt, ist natürlich so ein bisschen der Lutscher-Typ, der jetzt so mehr oder weniger den ersten Kontakt zu Frauen hat. Und natürlich geht es dann darum, dass er sich halt wahnsinnig schockverliebt in Lizzie und die aber noch einen Freund hat. Und dann ist das so ein ständiges Will-They-Won't-They-Ding. Mhm. Und natürlich dann viel so Situations-Comedy, weil du dann so die Figur von Tim Sharp ist dann halt so dieser völlig verschallerte Typ, der immer irgendwo völlig sturzbetrunken einschläft oder dann halt aufwacht und nicht weiß, was passiert ist. Und so ein bisschen Stoner-Typ, der nichts auf die Kette kriegt. Und ja, also wie gesagt, die spielen hier halt sehr mit diesen Archetypen. Weißt du, Charlie Hunnam ist natürlich der Typ, dem immer alles in Schoß fällt, weil er halt so ein wunderschöner Typ ist und die Frauen auf ihn fliegen und nie Probleme hat. Und Jay Baruchels Figur eben als Hauptfigur natürlich der, dem selten was gelingt und der dann immer halt der ist, der ausgelacht wird, weil wieder irgendwas schiefgelaufen ist und sonst. Also,
ja, ein bisschen Typecast.
Ja, ja, also es ist total erwartbar, was hier passiert alles. Also das ist jetzt wirklich nicht, ich finde nicht, dass das ein Riesending ist. Das sind natürlich auch hier, weil es Comedy ist, relativ kurze Episoden, so das kann man ganz gut durchgucken. Aber ein großes Highlight ist es nicht. Ich fand es sehr nett. Und es tauchen halt viele Leute auf, die man kennt. Ich glaube, davon lebt das auch primär für mich jetzt so, wenn man das halt heute guckt. Mhm. Es kann sein, dass das Anfang 2000er irgendwie zeitgemäß war, so aus heutiger Sicht. ja, es ist eben eher nett so zu sehen, wie die Leute halt alle mal angefangen haben, weißt du, dass man die eben alle noch irgendwie in ihren Kinderschuhen sieht. Und ich meine, Kevin Hart hier auch, ne, der spielt hier so einen supergläubigen Typ, der dann eben auch für seine Kirche irgendwie auf dem Campus missioniert. Mhm. Und dabei eben auch so ein bisschen nervt. Und so im Ansatz sieht man halt bei allen Leuten irgendwie schon, dass sie so ein bisschen das Ding bedienen, mit dem sie dann auch groß geworden sind. Und das muss man Judd Apatow natürlich schon auch lassen. Also er hat das ja offenbar auch in den Leuten gesehen oder das so hervorgebracht. Und das ist schon einerseits ganz cool. Und ich meine, Seth Rogen hat hier schon viel mitgeschrieben tatsächlich.
Okay.
Und das war auch während dieser Dreharbeiten, dass Seth Rogen mit dem Drehbuch für Superbad an Judd Apatow herangetreten ist.
Da ging schon los.
Naja. Da haben sie dann auch schon wohl zwischen den Szenen haben sie dann hier auch schon einzelne Szenen aus Superbad gelesen und dabei war dann eben auch die mit diesen zwei Polizisten.
Naja, legendär.
Ja, ja, eben. Naja. Ja, und das ist undeclared. Reif für die Uni. Wirklich, also manche deutsche Titel, das ist schon immer wieder lustig. Ja, ich war dann doch sehr überrascht, weil die Serie hat einen Metascore von 85.
Hatte wieder so viele Fans.
Und ich meine, das ist ja, irgendwie sind das ja die Regionen, wo wir gerade waren mit diesem Nouvelle Vague-Klassiker. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob die da sein müsste. Weil, wie schon gesagt, ich fand die halt ganz nett. Das ist ganz cool so zum Weggucken, aber Meilenstein ist das nicht.
Okay.
Ich mag halt eben alle Beteiligten, deswegen konnte ich mit der Serie ganz gut leben. Und hab die auch halt wirklich, glaube ich, dann nur durchgezogen aufgrund der Vollständigkeit. Mhm. Logisch. Ja, und eben Freaks and Geeks muss ich noch sehen. Und dann fehlt mir nicht mehr viel. Dann ist, glaube ich, wirklich nur noch so der Doku-Kram von ihm übrig.
Und Love.
Und Love, diese eine Episode, wenn es dann sein muss, ja.
Guck dir eine Episode.
Richtig.
Ja, aber es erinnert mich schon ein bisschen an Freaks and Geeks, definitiv, die Prämisse.
Das klingt super ähnlich.
Ja, ja.
Also,
und Freaks and Geeks wirst du auch sehr viele Gesichter wiedersehen, wo du denkst, Alter, was, der spielt jetzt hier auch mit.
Ich find's halt so strange, Alter. Machst Freaks and Geeks und dann machst du eine neue Serie, was im Endeffekt das gleiche in grün ist. Mhm. Also, aber ja, ich meine, wir hatten es neulich ja auch mit Road Trip und solchen Filmen oder bei dem Film davon, dass das halt so Anfang 2000er war halt irgendwie auch so eine Zeit, wo so College-Material in Hülle und Fülle kam und dann hattest du diese ganze American Pie-Nummer und so viele College-Filme oder dann eben auch Serien, das war irgendwie die Zeit. Also hat da voll den Zeitgeist bedient mit dem Ding.
Auf alle Fälle. Meine Stimme verabschiedet sich.
Ja, mal. Tschüss. Okay, dann sage ich mal die Punkte.
Mach mal.
7,9 sind es auf IMDb, Metascore wie gesagt bei 85. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,2 und vom Publikum 4 von 5. Und auf Letterboxd habe ich die nicht gefunden. Und das finde ich ein bisschen strange, weil es ja nur die eine Staffel ist, aber gut.
Ja, ist manchmal ein bisschen random.
Ja. Das war wahrscheinlich auch nicht nur für eine angesetzt. Also eine Miniseries ist das zweifelsohne nicht, aber da es nur bei der einen geblieben ist, hätte man ja erwarten können, dass sie dann trotzdem auf Letterboxd ist, aber ich hab's nicht gefunden. Ist auch nicht in den Regie-Credits von Judd Apatow auf Letterboxd insofern.
Okay. Ist kein Muss.
Ist die scheinbar nicht mit drin. So, jetzt du.
Ich würde sagen eine 6.
Okay. Nee, ich bin bei 7.
Ist sogar eine 7?
Ja.
Okay.
Das spielt mir sehr in die Karten, dass du jetzt hier einen Punkt daneben gehauen hast. Ich dachte so, okay, da kann er fast nicht daneben liegen, aber geil, jetzt ist es wieder unentschieden hier.
Nee, das Net klang schon wirklich nach so einem, kann man machen, muss man nicht.
Nee, also ich meine, dadurch, dass es Comedy ist und hier eben immer wieder Leute auftauchen, die ich halt kenne, ging das schon, aber eben ist das wirklich kein Highlight.
Okay, da bin ich aber gespannt, wo du bei Freaks and Geeks landest.
Ja, die ist ja bei dir sehr, sehr gut weggekommen.
Ja, die mag ich. Die mochte ich wirklich gerne.
Ja, musst du mir, glaube ich, mal mitbringen, weil.
Mach ich.
Da ist ja noch ein bisschen mehr, oder? Als diese 18 Episoden. Wie viel war das bei Freaks and Geeks?
Nee, das sind 18 Episoden, glaube ich.
Ach, da auch?
Also, ich glaube, es waren irgendwas in dem Dreh, ja. 18, 20 Episoden, irgendwie sowas.
voll daneben, voll im Leben.
Ja.
Ey, aber sag mal, da hat Judd Apatow wiederum nur 3 Episoden gemacht.
Ja, aber war der Creator.
Aber ja, es sind auch 18 Episoden. Nee, Creator war Paul Feig.
Ach ja, Paul Feig war das.
Auch so ein Kandidat, von dem ich schon wahnsinnig viel gesehen habe, erst recht im Comedy-Sektor.
Mhm. Ist auch nicht alles geil.
Nee, das ist wohl wahr. Jetzt warte mal, ich guck doch auch gerade irgendwas von, was war denn das? Ach stimmt, Welcome to Fletch war ja auch von Paul Feig.
Mhm.
Ja.
Ja, ähnliches Muster wie Apatow. Er hat so seine Stammschauspieler, die er immer wieder ranzieht, so für verschiedene Projekte.
Mhm.
Spielen seinen Film mit, tauchen ein paar bekannte Gesichter dann in den Serien auf und so.
Ja,
ist ja auch immer so ein Klüngel.
Klar, alles so rund um Bridesmaids, ne?
Mhm, genau. Gut, aber ich sehe, du hast so ein bisschen meine Strategie verfolgt und dachtest, wenn wir schon hier so einen Nouvelle Vague-Klassiker bringen, dann machen wir ein bisschen Kontrastprogramm, was unsere eigenen Projekte angeht. Und ich habe natürlich auch eine Comedy mitgebracht.
Ah, geil.
Und zwar eine Komödie von einer Truppe, die du kennen dürftest, nämlich Broken Lizard. Und die Broken Lizard-Truppe ist ja die, die unter anderem auch für Bierfest zuständig waren, den du ja hier so ein bisschen empfohlen hast als eine Comedy, die nicht jeder kennt.
Ist das so?
Wo man mal einen Blick hinwerfen darf. Ja, weil wir haben ja schon mal geredet über das Lustthema von wegen Geheimtipps, serienmäßig oder comedymäßig und so. Und da hast du.
Ja, stimmt, Bierfest kennen nicht so viele, ja.
Da hast du Bierfest, glaube ich, genannt.
I'm better when I'm drunk.
Ja, und aus der Truppe habe ich jetzt einen Film gesehen, der sich auch einiger Beliebtheit in einigen Kreisen, genießt, und das ist der Film Super Troopers.
Ich wusste es, 2001. Alter, natürlich.
Die Superbullen.
Ja, Mann. Großartig. Ist ja, stimmt, ist auch von dem Jay Chandrasekhar,
richtig.
So, genau, danke.
Von ihm ist das, und der hat auch nochmal Regie geführt bei Dukes of Hazzard, bei dem Remake, also nur damit wir wissen, in welche Richtung das Niveau hier geht. Das Drehbuch hat er zusammengeschrieben mit Kevin Heffernan und Steve Lemmy. Und diese drei Herren spielen natürlich auch mit. Die sind auch gleichzeitig die drei Hauptrollen. Also es ist mal ein Klüngel, die schreiben Drehbücher, die führen Regie abwechselnd und sind auch alle vor der Kamera zu sehen.
So, das war jetzt aber hoffentlich keine Erstsichtung.
Doch, das war eine Erstsichtung. Die habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Holy shit.
Oh mein Gott. Das
Holy
ist so,
shit. Ja, das ist krass.
So schockiert war er noch nicht mal, als ich The Good, The Bad and The Ugly zum ersten Mal gesehen habe. Aber bei Super Trooper, dass ich den noch nicht kenne, das ist auf jeden Fall der Holy Shit.
Das ist krass, ja.
Da lässt er schon mal ein Holy Shit fallen.
Nein, aber ich finde es immer wieder lustig, wenn wir irgendwie so Klassiker haben oder so auch viel so aus den 80ern, wo du dann irgendwie sagst, so was, den kennst du nicht und so. Aber das ist halt echt lustig, ne? So, ich habe dann
auf beiden Seiten
meine Zeit eben eher so mit möglichst alle stumpfen Comedies gucken verbracht.
Ja, da fällt der gut mit rein, ja.
Da fällt er definitiv mit rein, ja.
Aber ich habe mich erinnert, dass...
Ich mochte den.
Ist das so, ja? Weil ich hatte echt im Hinterkopf, dass du gesagt hast, ja, bist jetzt nicht so der Mega-Fan von dem Film.
Also nee, also der ist schon, ich finde den schon stellenweise überbewertet.
Okay.
Ja, ja.
Weil der hat ja schon irgendwie so einen leichten Kultcharakter in manchen Kreisen, dass die sagen so, der wird ja schon zitiert und so teilweise so.
Das Ausmaß kann ich bei dem auch nicht nachvollziehen.
Okay, da bist du nicht. Na gut, dann sind wir vielleicht nicht so weit voneinander entfernt.
Mhm.
Mich hat er ehrlich gesagt vom Humorlevel an, wir hatten es vorhin mal off-mic, an Wet Hot American Summer erinnert. Weil dort ist ja, die Comedy wird ja daraus gezogen, dass die Darsteller viel zu alt waren für ihre Rollen als Teenager, wie sie besetzt worden sind. Und das ist ja die Komik, die so ein bisschen diese Serie zieht oder diese Filme. Und hier dreht sich halt alles um State Trooper aus Vermont, sozusagen so eine Sheriffs, die halt so ein bisschen nach Recht und Ordnung, für Recht und Ordnung sorgen. Aber hier ist halt die Komik daraus gezogen, dass alle sich benehmen wie notgeile und komplett hirnlose Teenager aus einer Fraternity.
Mhm.
Und keiner von denen irgendwie normal ist, sondern alle halt Proleten allerhöchster Güte.
Ja.
Und die bekriegen sich mit den Cops. Das ist schon ziemlich geil. Wie die halt in so einem Diner sitzen und auf der anderen Seite sitzen halt die Polizisten in ihren Polizeiuniformen und die sitzen halt mit ihrer Trooper-Uniform halt so. Und dann werfen die sich gegenseitig einfach irgendwas an den Kopf so und dann fangen die an, sich zu prügeln, so, weißt du, weil die sich halt gegenseitig immer provozieren.
So ein bisschen wie bei Brooklyn Nine-Nine mit der Feuerwehr immer.
Ja, stimmt, genau, die sind ja auch immer verfeindet. Aber das hat man überall, das hat man bei Rescue Me, bei der Feuerwehr-Serie hat man das auch mit Dennis Leary. Dass die sich auf dem Eishockey dann gegen die Cops praktisch dann battlen und dann es immer Schlägereien gibt, so, weil die sich immer bekriegen. Das
ist
immer so
witzig.
Scheint so ein Ding zu sein. Und finde ich auch geil, wie die diesen einen anpöbeln, weil er halt keinen Pornoschnäuzer hat. Und der wird dann total gemobbt, weil einer ist von denen, der halt keinen Schnurrbart trägt. So, mhm. Weißt du, die haben halt einen Schnurrbart. So, und der ist halt für die so ein Mensch zweiter Klasse, weil sie sagen so, wie siehst du denn im Gesicht aus? Und so, lass dir mal einen Schnäuzer wachsen. So. Und mobben ihn halt deswegen. Schon ganz geil.
So geil auch, wie das sein muss, ne? So, den Job kannst du nur mit dem Schnäuzer machen.
Ja, definitiv. Und was die Story angeht, also diese State Trooper Abteilung soll nämlich dicht gemacht werden, weil die Finanzen da versiegen und die wollen dann tatsächlich nur die Polizei in Vermont noch behalten.
Ich überlege gerade, war da nicht auch Thomas Lennon dabei?
Thomas Lennon? Sagt mir nichts.
Nicht? Okay.
Also kann sein, dass ich ihn nicht rausgeschrieben habe, weil der Name sagt mir jetzt überhaupt nichts. Also ich konnte mit zwei Namen nur was anfangen, jetzt vom Cast.
Muss ich mal nachgucken. Ja, weil der ja dann bei Reno 911 auch immer das Schnäuzer-Ding rockt.
Ja, wäre ich mir nicht sicher, weil wie gesagt, der Name sagt mir nichts. Deswegen schreibe ich immer meistens die raus, die mir auch selbst was gesagt haben. Und die Abteilung soll dicht gemacht werden, der State Trooper. Und der Chef der Truppe, das ist nämlich immer namhaftes, das ist Brian Cox. Einfach mal Logan Roy aus Succession.
Ja, stimmt.
Spielt
ja
den Police-Chef oder beziehungsweise den Trooper-Chef. Und dann begleiten wir praktisch so durch verschiedene Anekdoten diese wilde State Trooper-Gruppe. Die greifen zum Beispiel einen Fastfood-Kellner an, weil der nämlich ein Loch im Becher irgendwie übersehen hat und schlagen ihn halb zusammen. Der gibt ihm dann irgendwie einen freien Burger und er macht den Burger so auf und da sagt er zum Beispiel so, ja, bist du der Meinung, das ist Spucke hier? Ist das für dich hier Spucke? Fragt er seinen Kollegen, er so, ja, sieht ein bisschen danach aus. Und dann passiert natürlich Folgendes, der sagt dann, ja, okay, scheißegal, und so, beißt dann trotzdem in den Burger rein. Also das ist das Humorlevel, wo sich das bewegt.
Naja.
Die verhaften halt so ein deutsches notgeiles Pärchen, was dann bei denen auch rumhängt. Also die werden nicht irgendwie, die werden nicht wegen den Drogen, die bei haben, irgendwie in die Zelle gepackt, sondern die sitzen da zusammen mit diesem deutschen Pärchen irgendwie vorm Fernseher und so und gucken sich irgendwelche deutschen Zeichentrickfilme an und so. Oder irgendwelche arabischen Zeichentrickfilme. Also so richtig, richtig dumm einfach. Und sind dann auch unterwegs auf Streife, sturzbetrunken alle, inklusive Police-Chef. Und das ist schon ein Highlight, Alter. Wenn Brian Cox irgendwie sagt, okay, sturzbesoffen, so, ich mache jetzt die nächste Kontrolle. Halten halt random irgendeinen Wagen an, da ist halt so ein Typ, er fragt halt nach Führerschein und während er seinen Führerschein sucht, pinkelt Brian Cox halt an sein Auto, Alter. Brian Cox, ey. Logan Roy, ich sag's nochmal.
Naja,
und guckt also, ihn dann so, der Typ guckt so und Brian Cox guckt ihn an und sagt so, when you gotta go, in seinem Sofa.
Aber ich meine, Brian Cox hat schon die ein oder andere Komödie gemacht, die du als platt bezeichnen würdest.
Ja, der war sich nicht zu schade, so in diesen...
Bei The Campaign ist er ja auch dabei.
Ja, habe ich auch nicht gesehen, okay. Kann schon sein, aber ist schon abgefahren, weil mittlerweile ist er auch ein krasser Charakterdarsteller. Ich wiederum kenne ihn aus Deadwood und aus so krassen
Serien
als Charakterfresse. So.
Ja. Nee, ich glaube, der hat da schon immer mehrere Genres bedient.
Okay.
Also ich will sehr jetzt, sympathisch.
Okay, ich will jetzt gar nicht groß auf die Story eingehen, weil das ist natürlich ein Gag-Feuerwerk. Die stoßen unter anderem auf eine weibliche Leiche, das ist so die Randstory. Und werden dann in so einen Drogendeal verstrickt, wo halt auch natürlich auch die lokale Politik damit involviert ist. Da übrigens Linda Carter, der zweite prominente Rolle, Wonder Woman itself zu sehen.
Ja.
Und dann gilt es, diesen Fall aufzulösen, bevor die normalen Cops es tun, weil die dann natürlich eine Daseinsberechtigung haben, als State Trooper noch weiter zu agieren. Und das alles ist vom Niveau-Limbo ganz unten. Also es gibt eine Szene, wo einer sich als Jäger verkleidet, der einen Bär vögelt, um die Polizisten abzulenken, damit die State Trooper nämlich den Fall lösen können. Und die Cops trauen sich nicht so richtig ran, weil da halt ein Bär irgendwie gevögelt wird von einem und das ist einer, der so ein halb in dem Kostüm von den Bären steckt und ihn aber dann so von hinten durchnimmt, weißt du, und das ist einer von den State Troopern. Und die Zivilisten versammeln sich da und denken so, Alter, was geht denn da ab? Und er winkt halt so und die Szene wurde übrigens 300 Mal ungefähr gedreht. Also es wurde so lange gedreht, dass dieser Typ zusammengebrochen ist, weil der die ganze Zeit dieses schwere Kostüm irgendwie aufrecht hatte und die ganze Zeit diese Fickbewegung gemacht hat. Der ist irgendwann, das hat irgendwie hier dem Regisseur Chandra Sekhar das irgendwie nicht gefallen. Und der hat das immer wieder so lange wiederholt, bis der Typ fix und fertig war, Alter. Und da gar keine Kraft mehr hatte, dieses Bärkostüm zu halten. Weil der muss am Ende mit diesem kompletten Kostüm dann wegrennen. Und da war der schon komplett fertig von der Conny.
Geil.
Ja, und das ist auf ein absolutes Was ein ziemliches Proletarier-Comedy-Gen angeht, fand ich den schon in manchen Stellen recht unterhaltsam. Ich bin auch nicht bei diesem absoluter Kultfilm und mega geile Comedy, also da bin ich nicht, aber der hat schon so ein paar niedrige...
Ah, der ist doch kurzweilig, oder nicht?
Der ist recht kurzweilig, ja, aber der hat schon ein paar niedrige Comic-Momente bei mir angekickt, die ich ganz gut fand, also aber kein Highlight. Da wäre ich allerdings vom Ding, also so diesen, dass ich den jetzt so hochwische als beste Comedy überhaupt, da bin ich auf jeden Fall nicht. Gab ja sogar einen zweiten Teil, der 2018 rausgekommen ist.
Mhm.
Ein Sequel. ein Spätes mit der gleichen Besetzung. Mhm. Da sind echt alle wieder dabei, fast die beim ersten Teil dabei waren. Mhm. Und der war recht erfolgreich. Der hat ein Budget gehabt, recht übersichtlich. 3 Millionen hat er gekostet, 23 Millionen eingespielt.
Ach echt? Okay.
Einfach mal 20 Millionen an den Kinokassen gemacht, also nicht so schlecht. Mhm. Ja, geht 100 Minuten, Super Troopers, die Superbullen aus dem Jahr 2001. Von mir gesichtet, also Freunde von niveauvollem Humor sollten hier einen großen Bogen drum machen. Freunde, die Bock haben auf ziemlich polligen Humor, Anfang 2000er, die können ihren Blick riskieren. Also.
Aber hat es jetzt Spaß oder nicht?
Also, teilweise, ja.
Teilweise, ja.
Ich hatte vereinzelt hier Spaß, aber nicht rundrum. Mhm. Rundrum. Nicht rundum.
Okay.
Ja? Mhm. Punkte. IMDb ist bei einer 7,0. Er hat einen Metascore von 48. So, Rotten Tomatoes, hier geht's schon bergab. 5,2 gibt's von der Kritik. Das sind gerade mal 36% Empfehlungen. Die konnten ihr natürlich wenig mit anfangen. Und jetzt kommt wieder die Fanbase. Da sind wir nämlich bei 90% Empfehlung. Und nach 4,3, Alter.
Na klar.
4,3 für Super Troopers. Letterboxd 3,3. Das ist so krass, Alter. Rotten Tomatoes hier.
I'm terrified by tomatoes. On the inside of one?
Ja,
look at
ja, ja. Oh Mann, ey, jetzt ist es gar nicht einfach.
Shit just got real. Again.
Heute wirst du herausgefordert.
Ja, das ist nicht einfach.
Wie viele Punkte würdest du denn geben? Weißt du das noch?
Nee, aber ich glaube, weit über 7 wäre ich da auch nicht. Mhm. Ich sagte, du bist bei 6,5.
Eine 6 nur.
Fuck, ich hab's geahnt.
Eine 6.
Shit.
Das könnte die Entscheidung gewesen sein.
No shit, Sherlock. Mhm. Ärgerlich.
Naja.
Super, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Du hattest es in den Händen.
Ach Mann, ja, ja.
Du musst es immer so sehen.
Ja, nee, aber ich meine, ich bin ja froh, dass ich mich in dem Spektrum auch bewegt habe. Ich dachte 6 oder 6,5, aber ja gut.
Ja, das war eine 6, also da waren halt auch viele Rohrkrepierer dazwischen, aber man kann den machen, also wenn man jetzt wirklich so komplett prolligen Humor, Marco, so eine prollige Comedy sehen will, mit ein paar Bier hintergekippt, dann...
Ja eben, das ist ja auch wieder die Sorte Film, die macht natürlich in der Runde sehr viel mehr Spaß, als wenn du dir den alleine anguckst. Ja.
Ja, das auf jeden Fall.
Klar.
Das ist einer von denen. Hm. Gut.
Alright.
Auf zum gemeinsamen Herzstück dieser Episode. Ein Film, den sich Olli beim Punkteraten verdient hat. Und da hat er gleich ein Riesending hier rausgepackt. Mhm. That's what she said. Mhm. Und hat uns den Top-Rated Movie 150 aufgetragen. No Country for Old Men.
Ja, eine von der Sorte.
Perfect Script.
Aber hallo. Von den Coen Brothers, adaptiert von Colm McCarthy. Das ist unter anderem auch der Autor von der Buchvorlage von The Road, wo auch ein bekannter Film raus entstanden ist. Und das ist ein Film, den eine Menge Leute gesehen haben, auf jeden Fall da draußen.
Glaube ich auch, ja.
Gab 8 Oscar-Nominierungen. Gewonnen hat auch ein paar, als bester Film unter anderem. Ja. Beste Regie hat er gekriegt, bestes Drehbuch und Nebendarsteller Javier Bardem.
Legendär.
Ansonsten war er noch nominiert und hat ihn nicht gekriegt. Für die Kamera, Roger Deakins wohlgemerkt. Mhm. Schnitt, Soundmixing und Soundediting. Also Hälfte gewonnen, Hälfte verloren.
Der hätte für mich ja auch Best Make-up bekommen müssen, allein für die Frisur von Javier Bardem. Scariest Haircut ever, Alter. Anton Chigurh ist schon eine krasse Figur, Mann.
Ja, ja, voll. Auch dass er da nicht nominiert war, ist schon, also hätte man schon in dem Department definitiv auch nominieren können. Der Ultimate Badass, Fragezeichen, wie Woody Harrelson ihn an einer Stelle genannt hat. Ja. Kriegst du die Story noch zusammen, oder?
Ja.
Du hast ihn ja sehr oft gesehen, oder?
Ich habe den sehr oft gesehen, weil ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt. Ich habe für so einen Workshop musste ich da mal eine Szene draus vorbereiten.
Mhm. Ich glaube, es war die Tankstellen-Szene, oder?
Nee, es war die Szene gegen Ende, wo eben Anton Chigurh mit der Münze in ihrer Wohnung sitzt.
Ach, die Szene war das. Okay, alles klar. Ich dachte immer, es wäre die Szene mit dem Alten.
Und ihr offeriert, was jetzt so die Optionen sind.
Ja, okay, wir wollen ja noch nicht spoilern.
Ja. Und demzufolge musste ich mich eben mit ihm und seiner Figur sehr intensiv beschäftigen, also wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigen, weil das war irgendwie allein Vorbereitungszeit für den Workshop, also das Proben dieser Szene mit so wirklich täglichen Proben war irgendwie 1,5 Monate.
Okay.
Und deswegen musste ich mich dann sehr mit der Motivation von ihm und seiner Figur beschäftigen, was bei dem Film echt tricky ist. Weil ich weiß nicht, also gut, erzählen wir wahrscheinlich erstmal die Handlung.
Es gibt ja so, also kann man an dieser Stelle sagen, dass er maßgeblich auf jeden Fall, was diesen Film angeht und die Rezeption, ist er maßgeblich daran beteiligt. Also Javier Bardem mit seiner Rolle und wie er das ausgefüllt hat. Es gab ja, ich habe gelesen, dass es so ein, das gab mal so eine Forschung aus Psychiatern, die so 400 Filme zerlegt haben, wo irgendwelche Soziopathen und Psychopathen irgendwie mitspielen. Mhm. Und haben gesagt, dass das so ziemlich die realistischste Darstellung eines Soziopathen bzw. Psychopathen ist, ja, von all diesen Filmen.
Und das ist halt eigentlich echt Quatsch, ne? Mhm. Weil die Figur ist super artifiziell aufgezogen. Ja. Die ist so, wie sie geschrieben ist, ist die eher eine Art Racheengel als wirklich ein realer Mensch. Weil der Film gibt dir überhaupt keinen Kontext zu ihm und seiner Figur. Im Gegenteil, es gibt sogar Hinweise darauf, dass er kein realer Mensch ist. Und
das war fast bei Brimstone schon wieder, Alter.
Ja, das ist wirklich, aber da, wie gesagt, ich musste mich da sehr intensiv mit befassen und ja, das ist echt abgefahren, weil du hast halt, du erfährst nichts über seine Herkunft, beziehungsweise das, was da so gesagt wird, ist auch wahnsinnig mysteriös gehalten.
Total.
Und er ist fast
selbst
so eine
Art, der Name lässt ihn ja nicht zuordnen, weil du denkst erstmal, okay, ist das ein Mexikaner und dann hat aber einen Namen, den Mexiko niemals so, ja, niemals würde sich da so nennen, weißt du?
Ja.
Das sind so alles Sachen, wo der dann so selber, der so ein bisschen für dieses Mysterium sorgt, wo der herkommt.
Ja, eben. Deswegen ist der eher eine Art Mythos als wirklich eine reale Figur und das hat es halt nochmal schwieriger gemacht in der Vorbereitung, weil man orientiert sich, oder ich orientiere mich natürlich eher an einem möglichst echten Menschen, und wenn der Typ aber selber eher so eine Art Engelfigur ist oder eben Racheengel, Mythos, wie auch immer, Dämon, das passt ja alles mit rein, aber eben halt kein realer Mensch wirklich, das macht es halt echt tricky. Weil du natürlich in der Motivation für so böse Dinge zu tun, suchst du natürlich immer irgendwie ein Kindheitstrauma oder weiß nicht was, halt, ne, solche Geschichten, die das irgendwie unterstützen, dass du überhaupt eine Motivation hast, durchs Land zu ziehen und böse Dinge zu tun. Weil die Leute, die das tun, die tun das ja nicht mit der Absicht, böse Dinge zu tun, sondern weil die der Meinung sind, dass sie was Gutes tun in dem Moment.
Ja.
Und sich da eben eine Motivation zu basteln, ist speziell bei dieser Figur halt echt anspruchsvoll. Aber ja. Also,
aber es ist dir gelungen.
Ja, doch, hat geklappt. Also war eh ein sehr intensiver und guter Workshop. Ja, also die Handlung, ich habe mir jetzt hier mal die Zusammenfassung auf IMDb angeguckt und ich glaube, die kann man so eigentlich ganz gut wiedergeben. Wir finden uns 1980 in West Texas. Und es geht um Lewin Moss. Der lebt mit seiner Frau Carla in so einem Trailerpark. Und der stößt dann irgendwann zu Beginn des Films auf so einen schiefgelaufenen Drogendeal. Der kommt da in so eine Situation, wo ein paar Leichen rumliegen, alle Beteiligten tot und eine Tasche mit $2 Millionen liegt da rum. Die nimmt er dann an sich. Obwohl er natürlich weiß, dass wahrscheinlich jemand nach diesem Geld suchen wird. Und dann geht's los, dass er natürlich versucht, sich selbst zu schützen. Also der ist da eigentlich drauf vorbereitet, aber natürlich laufen die Dinge dann nicht so, wie er sich das vorstellt. Und dann tritt Anton Chigurh auf den Plan.
Ja, also er macht einen dummen Move, indem er nämlich in diesem Massaker trifft halt auf einen, der noch lebt.
Mhm.
Und der will halt Wasser. Der sitzt halt in so einem Truck, er nimmt ihm halt die Waffe ab und er sitzt da schwer verletzt und will Wasser. Und deswegen ist er schon zu Hause und liegt im Bett neben seiner Frau und kriegt dann noch Gewissensbisse und will dann zurückfahren und will diesem Typen nochmal helfen.
Mhm.
Und deswegen landet er wieder bei diesem Ort des Krieges und dann, der Typ ist schon tot, aber das Problem ist, dass dann zwei Leute auf ihn aufmerksam geworden sind und die wissen, okay, jetzt hat jemand das Geld und den müssen wir finden.
Ja.
Er wird dann praktisch, also beim ersten Mal wäre er durchgekommen und dadurch, dass sein Gewissen dann ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wird er halt jetzt gejagt.
Mhm. Dann wird er also von dem Bösen gejagt und irgendwann kriegt auch noch der örtliche Sheriff Wind davon.
Mhm.
Und dann wollen die natürlich auch noch alle Beteiligten finden und ja, so muss er irgendwie davonkommen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel weiter man erzählen soll.
Naja, Anton Chigurh ist praktisch der Typ, der auf ihn angesetzt wird, und dann muss man dazu sagen, dass noch ein zweiter Henchman mit zugezogen wird, der dann auch nochmal zusätzlich als Safety Net dieses Geld suchen soll.
Mhm.
Also der kommt dann auch noch ins Spiel. Das heißt, im Grunde genommen ist das eine Jagd. Und jeder gegenseitig. Also Llewellyn ist halt auf der Flucht. Anton Chigurh folgt ihm. Der zweite Henchman, gespielt von Woody Harrelson, setzt sich auch auf die Fährte. Mhm. Und Tommy Lee Jones als Sheriff verfolgt praktisch auch
alle Versuchte. Alle Beteiligten, ja.
Alle Beteiligten jagen sich praktisch.
Ja. Ja, und da passieren echt ein paar Dinge, die man so halt nicht kommen sieht. Und das macht es für mich halt zum perfekten Script. Weil das ist wahnsinnig spannend und nicht wirklich vorhersehbar. Und wartet echt mit so krassen, starken Einzelszenen auf.
Ja.
Deswegen bietet sich das halt leider auch so geil an, ey, für eben solche Sachen wie irgendwelche Workshops. Weil du kannst dir, also gerade auch diese Tankstellenszene, ey, sensationell.
Ja, ja, klar. Also, weil dieser Soziopath halt öfter mal auch die Mütze entscheiden lässt. Und das ist so geil, wie dieser, er fragt diesen Alten halt aus, so von wegen so, du hast dich hier eingeheiratet in diese Provinz und du führst jetzt hier diese, und fragt dann mal nach, und du führst dann hier diese Tankstelle? Und er so, ja. Er so, gut, alles klar, vielleicht ist dein Glückstag Kopf oder Zahl. Mhm. Und der Typ sagt, ja, und was spielen wir denn? Er sagt so, vertrau mir, Kopf oder Zahl, das ist wichtig. Und er sagt so, ja, aber ich muss doch wissen, was der Einsatz ist. Und er so, Kopf oder Zahl. Und
immer dieses Call it.
Genau, call it.
Und er halt so, was soll ich denn callen, Alter? Ich muss doch wissen, worum ich spiele, so ist so wichtig. Und das ist so eine bedrohliche Szene, obwohl die so ruhig ist, ne?
Er sagt ja auch gleich so, ja, ich will jetzt leider zumachen und so. Und er sagt so, ja, wieso, wir sind mitten am Tag und so. Wann machst du normalerweise zu, ja, wenn es dunkel ist? Und er guckt so raus und es hell draußen und so, weißt du? Und es macht alles keinen Sinn, so wie er sich rausreden versucht. Und wie Anton Chigurh dann immer irgendwie bloßstellt mit einem Blick oder mit einer Frage oder so. Und dann weißt du halt auch genau, warum er diese Mütze wirft, was er... Dazu muss man seine Mordwaffe, müssen wir noch erwähnen. Also, die ist natürlich speziell.
Ja, unbedingt.
Der hatte einfach so eine Flasche dabei mit so einem...
Das mit Bolzenschussgerät.
Mit so einem Bolzenschussgerät, womit man so Tiere halt betäubt. Und
ja. Das ist ja auch, die kommt geil, auch zum Einsatz. Der erste Typ, den er da umbringt, ne? Dieser Streifenpolizist.
Ja, er befreit sich natürlich erstmal, kann man vielleicht damit anfangen, er wird inhaftiert und wird von einem Sheriff gefangen genommen. Der sitzt erstmal in Handschellen in der Polizeiwache, während der Sheriff ihm praktisch so sagt, ja, wir haben ihn. Das heißt, er wurde schon vorher gesucht wegen irgendwas.
Ja.
Und er erwürgt mit den Handschellen praktisch diesen Sheriff und zieht dann mit dem Polizeiwagen los und hält dann random irgendwelche Leute an.
Okay, dann ist der zweite, den er umbringt, meine ich, ja.
Ja, ja, genau. Und hält dann mit dem Polizeiwagen halt mit Blaulicht, hält halt einen an. Mhm. Der denkt, er wird kontrolliert. Und dann kommt dieser Typ raus mit diesem Bolzenschussgerät und sagt so, halten Sie mal still.
Ist auch so geil, eben wie er es nur sagt, hold still. Und dann fump.
Ja, ja.
Ja, ist völlig großartig. Kalt. Ja, der Film macht so vieles, was du echt nicht erwartest. Erst recht, wie der hier mit seinen Hauptfiguren umgeht. Und ey, das, also gerade auch Kamera und Lichtsetzung, finde ich, in manchen Szenen hier. Gerade das Ding in dem Motel, wie er die Tür aufschießt mit seinem Bolzenschussgerät. Und dann siehst du erstmal nur seine Silhouette an der gegenüberliegenden Wand.
Mhm.
Und wie sie da damit spielen, weil du ja parallel unsere Hauptfigur warten siehst in einem Motelzimmer.
Ja, klar.
Er ist sensationell.
Wo Anton Chigurh zum Beispiel auch in dieses, wo er dieses Glas Milch trinkt und sich auf diesen Sessel setzt und er sieht selbst seine Silhouette in dem Fernseher drin.
Ja.
Und kurze Zeit später kommt der Tommy Lee Jones in das Haus.
Mhm.
Und er weiß genau, der saß hier.
Ja.
Und dann siehst du Tommy Lee Jones in dieser Silhouette mit dem Cowboyhut. Und er weiß genau, okay, das, was ich gerade sehe, hat der Typ gerade gesehen, den ich gerade jage.
Mhm.
Und die Milch hat er gerade getrunken. Er gießt sich auch Milch ein. Das finde ich auch so geil. Er gießt sich auch ein Glas Milch ein, genau das gleiche, und trinkt die Milch.
Ja.
Einfach mega gut. Und das ist so die Szene, wo halt wirklich, also was die Inszenierung angeht, schon die Szene, wo Josh Brolin, der halt irgendwie Llewellyn spielt, wo der halt an diesen Schauplatz nochmal kommt und dann von denen dann auf einmal beschossen wird. Von zwei Mexikanern, die dann zugekommen sind. Weißt du, die dann auch irgendwie zu diesen Drohungen, die gehören und die dann rausfinden sollen, wo das Geld geblieben ist und was da passiert ist. Ey, und während er wegrennt und dieser Pitbull jagt ihn hinterher und springt auch in den Fluss und jagt ihn, weißt du? Während er irgendwie sich an Land schleppt und verletzt wurde, weil er angeschossen worden ist. Ey, es sind alles so spannende, krasse Momente. Und ja, und der Film ist halt so gut wie sein Antagonist. Und was ich halt krass finde, ist dieser Genre-Mix, den dieser Film hier mitbringt. Weil du hast einerseits einen Western mit drin.
Mhm.
Okay, du hast einerseits so Road-Movie-Motive. Du hast einen Thriller. Du hast einen Horrorfilm mit dem Antagonisten, mit der Hauptfigur, Anton Chigurh, der wirkt wie so ein stoischer Serienkiller aus irgendeinem Horrorflick.
Ja.
Du hast komödiantische Momente, die witzig sind.
Mhm.
Du hast Drama-Elemente. Das sind so viele Genres, die Coens hier in Perfektion irgendwie verweben.
Ja.
Und dann dieses kaum Score, so gut wie keine Filmmusik, wirklich so dieses pures Film Making ohne Effekthascherei.
Ja.
Teilweise werden bestimmte Segmente ja gar nicht gezeigt.
Das finde ich eh grandios, was in dem Film im Off passiert.
Ja. Teilweise passiert das im Off, dass du teilweise.
Das liebe ich so. Hast, das, aber das ist so das mein, deswegen ist es für mich das perfekte Drehbuch, weil der diese Balance hinbekommt zwischen Dingen, die er dir erzählt und Dingen, die er dir nicht erzählt.
Ja, das macht er gut.
Und das eben in Kombination mit der Bildsprache erzeugt eine Spannung, die auch eben, egal, wenn du den Film das 10. Mal anguckst, ist der trotzdem spannend.
Ja, ist er auf jeden Fall. Das wirkt alles so immersiv, ey, wenn die dann beschossen werden und wenn die beiden dann aufeinandertreffen und so. Und er ist halt perfekt besetzt für mich, in meinen Augen.
Ja,
perfekt.
Ja, klar.
Also du hast
bis in die kleinsten Rollen.
Also. Genau, du hast Josh Brolin, ist super. Dann hätte ich niemals gedacht, seine Freundin, Texanerin, ein bisschen einfach vom Gemüt, einfach mal Kelly MacDonald.
Boardwalk Empire.
Boardwalk Empire, Trainspotting, immer fiesester Scottish Akzent.
Irisch.
Irisch? Nee, die ist Schottin.
Die ist Schottin?
Ja.
Ja, aber bei Boardwalk Empire ist sie doch eine Irin.
Da hat sie einen irischen, genau. Ja. Da ist sie Irin, hat einen irischen Akzent, aber in Trainspotting ist sie eine Schottin. Die ist halt, von Natur ist sie eine Schottin, hat einen harten schottischen Akzent, wie Ewan McGregor zum Beispiel, wenn er normal redet. Und hier, dieses Texanische nimmt man ihr voll ab, das macht sie richtig gut.
Ja.
Dann Tommy Lee Jones als Sheriff, mega. Woody Harrelson ist dann der Typ, der zugezogen wird.
Der nuschelt sich hier natürlich. Also das ist tatsächlich, da brauchst du wirklich fast Untertitel. Also bei Tommy Lee Jones, der nuschelt sich hier durch den Film nur schon hart.
Ja gut, klar, aber es macht er immer. Ist ja so ein bisschen Typecast in dieser Richtung. Aber hier ist er wieder so gut, weil ich habe ihn ja einen Kopf gesehen, wo er dann so aufdreht. Und hier ist er schon wieder so mega, Alter. Ja, Javier, bei dem brauchen wir nicht erwähnen. Und dann haben wir noch in Nebenrollen Stephen Root. Wir haben so Garrett Dillahunt als Co-Sheriff. Den hatte ich auch neulich. Beth Grant.
Den haben wir echt oft in letzter Zeit,
ja,
finde ich.
Der hat ja bei The Road zum Beispiel auch mitgespielt in einem anderen. Voll krass, in einer anderen Vorlage von einem anderen Regisseur, aber von dem gleichen Autor. Schon auch lustig.
Ja, witzig.
Und Beth Grant sieht man definitiv auch oft. Also Winterspawn und Co. Das ist auch ein Gesicht, was in Serien und Filmen oft auch drauf. Bei Breaking Bad habt ihr die auch gesehen. Die spielt halt die Mutter von Kelly MacDonald.
Und ja, aber das finde ich auch so schön an dem Film,
wahnsinnig
dass du, obwohl du hier wirklich A-Lister im Cast hast, wirkt das nicht so besetzt aufgrund der Namen. Also weißt du, es wirkt nicht so starbesetzt, damit wir möglichst große Namen in dem Film haben, sondern auch wenn Stars sind, die sind besetzt, weil sie perfekt auf die Figur passen. Und die verschwinden auch hinter der Figur. Das ist eben nicht so, dass du siehst hier nicht irgendwie Brad Pitt und Leonardo DiCaprio und die ganzen großen Namen und denkst dir so, naja, die sind da halt so Wes Anderson-mäßig. Sondern du siehst erst die Figur und dann ist es erst in zweiter Instanz halt nochmal geiler, dass das eben auch von entsprechend krassen Schauspielern gespielt wird, aber die Figur steht im Vordergrund. Ich sehe halt Anton Chigurh und nicht Javier Bardem, weißt du?
Ja, klar.
Während ich halt bei sowas wie hieß es, Meet the Ricardos oder wovon wir es bei den letzten Oscars hatten, das war halt auch so ein Ding, klar hat er das geil gespielt, aber ich sehe trotzdem Javier Bardem. Und bei Anton Chigurh siehst du halt nur die Figur.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber es ist das große, sind die großen Skills von den Coens auf jeden Fall. Leute in den richtigen Rollen besetzen und casten.
Total, ja.
Die dann komplett irgendwie dahinter verschwinden, also.
Und das ist schon krass.
So
er
Big
ist
Lebowski und selbst die Comedy ist Big Lebowski ohne Jeff Bridges ist mittlerweile ist undenkbar, dass du dir da jemand anders vorstellst.
Ja, und auch so ein John Goodman. Und deswegen finde ich es ja so krass, dass die es schaffen, trotzdem immer wieder ähnliche Leute zu besetzen. Und trotzdem siehst du aber nicht die Leute, sondern halt die Figur.
Ja. Da bin ich auch. Das sind so talentierte Filmmacher. Das ist unfassbar, Alter. Wie krass sie in diesen zwischen diesen Genres hin und her springen und immer so geile Filme rausbringen, ob jetzt Comedy oder jetzt hier weit entfernt von Comedy. Also hier hast du ein paar skurrile Momente, die halt wirklich lustig sind. Also auch die Mutter von ihr, wie sich von diesen Mexikanern helfen lässt und sagt so, ja, Mexikaner im Anzug sieht man eher selten so, weißt du? Und peilt nicht so, dass das ihr zukünftiger Mörder eventuell ist. Also schon geile Momente. Und das Krasse ist, dass dieser Film halt nicht von Effekthascherei lebt. Das heißt, du hättest krasse Action-Set-Pieces aufmachen können.
Nee,
macht er aber nicht.
Nee, der ist super reduziert.
Überleg mal, wie der aufhört. Auf welcher Note.
Naja, allein
total
was mit der Hauptfigur passiert, irgendwie mitten im Film.
Ja, also, das ist auch krass. Und dann dieses Tommy Lee Jones, was auch noch mitschwingt, so mit dem Titel natürlich. Dieses von wegen, ja, früher war es besser so. Jetzt rennen halt irgendwelche Kiddies mit Knochen in der Nase rum und pinken Haaren so. Wo sind wir denn hier gelandet, so, weißt du?
Ja.
Und Tommy Lee Jones versucht dir zu verstehen, er erwähnt ja auch immer wieder, was für Gewalt hier letztendlich in umliegenden Städten ausgeübt worden ist. Dass einer da irgendwie seine Frau umgebracht hat und er meinte so, ja, früher war das doch nicht so. Früher waren noch die Leute immer so, da hast du die Haustür offen gelassen. So, was ist denn hier gerade los in der Welt? Und so diese alten Männer, die sich dann so unterhalten über die...
ja, die gute alte Zeit. Die ist gute eben auch so ein Zeit, bisschen dieser, dieser Abgesang an die gute alte Zeit. Ja,
definitiv. Und wie leise der dann letztendlich auch aufhört, so dieser Film, so ohne Bang. Also, krasses Ding. Ich muss echt sagen, ich habe natürlich wieder hier gegoogelt, wie die Letterboxd-Community den Film sieht. Und da sind so ein paar Ausrutscher, wo ich denke so, Alter, hier unser Kumpel Promo, schönen Gruß. 3 Sterne, Markus 3 Sterne.
Was?
Sarah 3 Sterne.
Oh Gott.
Was ist da los, ey? Also, ich habe hier echt nicht viel an dem Film, nicht zu sagen, gar nichts irgendwie aussetzen, wo ich sage, das hätte man hier besser machen können, sondern...
Also, ich wüsste überhaupt nicht, was du an dem Film besser machen sollst.
Das würde mich echt mal interessieren, also...
Krass. Naja, gut, es ist Geschmackssache, ne?
Klar.
Wenn du dich irgendwie halt von dem allen nicht beeindrucken lässt, dann ist das halt auch wieder ein Film, der über 2 Stunden geht, also...
Ja.
Ist für mich unbegreiflich, dass man da nicht sofort reingezogen wird.
Und normalerweise, ich meine, dieser Geldkoffer, um den sich dann alles dreht, das ist ja bei vielen Filmen, ist das ja einfach dieses, Alter, jetzt fehlt mir das Wort, wie heißt das denn?
Ein MacGuffin.
Ein MacGuffin, richtig. Das ist so ein typischer MacGuffin, der normalerweise keine Rolle spielt. Hier ist dieser Koffer so wichtig und du peilst halt, warum jetzt er da ist und dann der Koffer den Besitzer wechselt und warum er was macht und so. Und das ist einfach ein wichtiger Aspekt dieser. Und nicht einfach MacGuffin, sondern es hat wirklich ein Requisit, was wichtig ist für den Film.
Ja, Mann.
Das ist krass.
Mhm.
Und du hast kleine Momente, wo du halt draus schließt, was gerade passiert. Also wenn Javier Bardem zum Beispiel so einen blutigen 100-Dollar-Schein rausholt, dann weißt du genau, okay, das ist jetzt Sache. Weißt du? Also rundes Meisterwerk von den Coens, kann ich nicht anders sagen.
Wüsstest du, wie oft du den jetzt gesehen hast?
5 Mal oder so.
Okay.
Für meine Verhältnisse ist das schon ordentlich, dafür, dass der Film 2007 rausgekommen ist, ja.
Mhm.
Vielleicht 3 Mal, weiß nicht, vielleicht täusche ich mich jetzt. Irgendwas zwischen 3 und 5 Mal, aber ich mochte den schon beim ersten Mal gerne, habe den gerewatcht und habe ihn jetzt auch gerne nochmal gesehen. Also mindestens 3 Mal habe ich ihn gesehen.
Hast du ja bestimmt auch im Kino gesehen, oder?
Den habe ich im Kino gesehen damals, ja.
Ja, war schon
da geflasht.
Ja.
Geiles Ding. Und hat nach all den Jahren also nichts an seiner Faszination verloren. Ist schon von den Coens eins von den Meisterwerken, aber nicht das Einzige. Das macht die Jungs ja wirklich talentiert.
Das habe ich mir eben noch gedacht, so wenn ich mich entscheiden müsste, Big Lebowski oder No Country for Old Men.
Ja, Fargo und so spielt da auch um mit. Die haben wirklich gute Filme gemacht.
Ja, aber ich glaube,
hast du Miller's Crossing gesehen?
Nee, noch nicht.
Der ist halt
auch steht
krass.
Auch noch aus. Ja, aber ich glaube, das sind so die beiden Filme, die ich halt mit Abstand am meisten von den beiden gesehen habe.
Mhm. Ja, gut, also beides 10-Punkte-Filme, also ist gar keine Frage.
Dem Regie-Duo.
Mhm. Ich meine, selbst wenn du so die kleineren Filme nimmst, wie Burn After Reading, wie cool John Malkovich dran war, oder Brad Pitt, wie lustig der war in dieser Rolle.
Ja.
Und da hat er
ja,
zum Beispiel
Francis McDormand.
Hat er zum Beispiel A-Lister genommen, weißt du, wie Brad Pitt. Und er verschwindet trotzdem hinter dieser Rolle von diesem Proleten.
Deswegen ist das für mich auch immer eine der Rollen, die ich erwähne, wenn es um die besten Rollen von Brad Pitt geht, weil da verschwindet der
du
halt auch komplett hinter der Figur.
Ja, du siehst ihn nicht.
Und das kriegen die gut hin, die Coens. Das muss man denen lassen.
Auf alle Fälle,
deswegen war ja für mich, Hail Caesar ist da so ein bisschen rausgestochen.
Ja.
Den habe ich auch nur das eine Mal gesehen, weil da wirkte das auf mich das erste Mal so, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt hier so ein Schaulaufen.
Ja.
Und nicht mehr, wir haben die Leute einfach genommen, weil sie perfekt zur Figur passen.
Ja, bin ich bei der Hail Caesar, ist auf jeden Fall jetzt nicht eins von den Highlights aus der Filmografie. Aber ist auch noch ein Film, den man gucken kann.
Ja, wie gesagt, nur einmal gesehen, für nicht ganz so geil befunden und dann nie wieder rangetraut, aber ja, bei Big Lebowski und No Country for Old Men sieht es halt echt anders aus, Alter. Die habe ich so oft gesehen, die beiden Filme.
Mhm.
Das ist schon krass.
Ist halt auch eins der wenigen Male, ich glaube, das ist schon 30 Jahre irgendwie zuvor gewesen, dass ein Regieduo für den Oscar gekriegt hat. Normalerweise gibt es ja da Regularien, dass das immer geteilt werden muss und dass es immer eine einzelne Person sein darf. Es sei denn, man betrachtet das ganze Werk und die beiden haben halt hauptsächlich als Duo agiert und das war bei den Coens halt der Fall.
Nee, aber das wurde ja erst im Verlauf ihrer Karriere geändert, auch dieses Regularium, weil die, das ist die Regie, der Regieverband, ne?
Ja.
Die Directors Guild, die das irgendwann festlegen musste, dass dann für Regie auch mehr als eine Person den Credit bekommen kann. Mhm. Weil bei ihren ersten Filmen war das ja noch so, dass sie die zusammen gemacht haben und dann aber immer nur ein Name als Regisseur dastehen durfte.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wann. Ich glaube, das wurde erst irgendwann in den 90ern geändert, ne?
Denke auch, ja. Das war da irgendwo. Ich habe jetzt nochmal die Filmografie aufgerufen. Gut, Lady Killers und hier ein unmöglicher Härtefall hier mit mit Catherine Zeta-Jones waren jetzt nicht so die krassen Highlights. Aber dann hat er zum Beispiel Serious Man gemacht. Das ist für mich auch ein 10-Punkte-Film.
Ja.
Also sind schon wirklich talentierte Jungs.
Ey. Ja, die haben eine riesen Vita.
Ja.
Vielen. Aber so ein paar fehlen mir noch. Da bin ich ja auch am Abarbeiten. Das ist auf jeden Fall auch ein Regieduo, von denen ich früher oder später alles gesehen haben möchte.
Oh Brother, Where Are Thou? Hast du den gesehen?
Nee, auch noch nicht gesehen.
Oh, da bin ich mal gespannt.
Deswegen Miller's Crossing, Oh Brother, Where Are Thou? Und was gibt noch? Lady Killers habe ich auch nicht gesehen. Da kenne ich nur das Original.
Ja, bei mir umgekehrt. Da habe ich das Original noch nicht gesehen.
Ja.
Ja, da freuen wir uns doch auf zukünftige Rezensionen von dem Herrn Richter hier aus der Coen-Filmografie.
Ja, ja, wird kommen, klar.
Schön. Cool, cool, cool. Wisst ihr ja, damit würdet ihr ihn dann glücklich machen, ja? Bevor ihr irgendeinen Film reinschmeißt aus dem japanischen Arthouse-Drama, was 4,5 Stunden geht.
Naja, mitunter macht mich das auch glücklich.
Mitunter auch, ja.
Mitunter.
Ja. Aber hier hat er was er sowieso sehen will. Hint, hint.
So, was können wir noch erzählen, dass der aus den 25 Millionen, die er gemacht hat, 171 eingespielt hat?
Das ist ziemlich erfolgreich.
Würde ich auch sagen. Und wahrscheinlich hat der dann auf Videoverkäufe auch nochmal ordentlich auf die Kacke gehauen, kann ich mir vorstellen.
Warum er da kein Sequel gemacht hat? Bei dem Erfolg? No Country for Old Men 2?
Ja.
Was ist da los?
Haben die überhaupt mal Sequels gemacht?
Nee, die haben noch nie ein Sequel gemacht. Da haben die sich kategorisch gegengestellt. Von denen gab es noch nie eine Fortsetzung von irgendeinem Film.
Ich guck mal eben, ob der...
Ob ich Scheiße erzähle?
Nee, ob ich hier was finde bezüglich... Ah ja, siehste. Domestic Video Sales, also allein in den USA, nochmal 54 Millionen.
Okay, krass.
Wow.
Ja, die wollten schon viele Leute sehen damals.
Ja. Das Ding hat funktioniert. Meine Fresse, ey.
Volle Pulle.
Ja. Mal kurz das Zehnfache gemacht insgesamt aus dem Budget. Ja, aber eben, zu Recht finde ich in der Top 250.
Der gehört da rein.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Gut. Wir sind Fans. Habt ihr mitgekriegt?
Ja, kam durch, glaube ich.
Dann würde ich mal zu den Punkten überleiten.
Mhm.
IMDb 8,2. Metascore 92, ähnlich wie bei Super Troopers, die Zahlen. Rotten Tomatoes 8,8 und 4,2 gibt es vom Publikum. Letterboxd 4,3. Hört, hört.
Naja, 4,3. Das ist alles richtig gut.
Hard agree again.
Ja, ich sag, das ist eine 10 bei dir.
Ja, surprise, surprise. Es ist eine 10, sage ich auch bei dir.
Na dann klingeln wir mal pro forma und lassen unsere Einigungsklingel ertönen. Volle Punktzahl von den Banausen für diesen Film von beiden.
Ja.
Grüße an Olli.
War zu erwarten.
Sichere Nummer. Ja.
Dementsprechend hatten wir recht, was den Ausgang des Punkteratens angeht.
Mhm.
Das ist ein knapper Sieg für dich.
Juhu.
1,5 zu 1 ist der Endstand.
1,5 zu 1, okay. Diesmal mal keine einigen, wir haben uns auf unentschieden.
Nee.
0,5 Punkte vorne. Ja, können wir an dieser Stelle natürlich Ju gratulieren. Hatte ihre männlichen Konkurrenten als einzige Punkteraterin in der Banausen-Tabelle, hat sie alle weggehauen.
Voll gut.
Also freut uns mega.
Ja, Gratulation.
Glückwunsch dahin nochmal. Zweiter Platz, Azubi Dennis.
Mhm.
Beziehungsweise Praktikanten Dennis, noch ist er nicht aufgestanden. aufgestiegen. Der hat den zweiten Platz gemacht, darf auch eine Rezi sich aussuchen oder halt irgendwas, irgendeine Blu-ray oder so.
Mhm. Also
ihr werdet beschenkt, ihr beiden.
Ja, Gratulation.
Schönes Ding. Schönes Ding. Neuer Monat, neues Glück. Und wer hier immer mitmacht, da könnt ihr auch Rezensionen gewinnen und Blu-rays und was ihr euch so aussucht, filmrelevant ist. Kinotickets könnt ihr kriegen von uns.
Ja, es freut mich für Ju, weil das ist ja schon eine ziemliche Männerdomäne hier in unserer Raterunde.
Ja, total, finde ich mega, dass sich da durchgesetzt hat. Ja. Dann immer so, die war vor 3-4 Runden, war die dann vorne, aber die muss das dann natürlich auch halten. Wenn die dann so ein, zwei so eine Runde hat, wo sie dann so Nuller-Runden macht, dann wird sie überholt, aber hat sich durchgesetzt. Respekt.
Ja, bin ich mal gespannt, was sie sich wünscht. Also kriegst du gegebenenfalls Blu-rays von uns. Ja, genau. Spice Girls, the movie.
Ja, der war schon. Nee, ich meine Girl Power, dass sie gewonnen hat. So
von ja, ist schon klar. Ich dachte, vielleicht möchte sie jetzt die Blu-ray von Spice World.
Vielleicht. Das darf sie uns dann mitteilen. Ich fürchte, dass Fabsi da reinlabern wird, der wiederum das Schlusslicht der Tabelle ist. Weil sie meinte schon, dass der schon vor 2-3 Punkteständen schon gesagt hat, was sie sich dafür aussuchen soll.
Ach so, ja.
Aber nee.
Nee, so läuft das nicht. Wenn sie gewonnen hat, also ich meine, er macht ja auch mit, so muss er mal selber gewinnen.
Richtig, das ist dein Preis, Ju. Insofern lasse ich mal da nicht volllabern von dem Typen, der bei dir wohnt.
Mhm. Der da bei dir wohnt. Der Mitbewohner.
Ja. Schönen Gruß dahin, schönen Gruß an Dennis. Good job. Und Ja, wir können uns jetzt auch auf die Schulter klopfen. Wir sind fertig für heute, oder?
Ja, ob wir uns deswegen gleich auf die Schulter klopfen müssen?
Na, ich dachte, good job an die, good job an uns.
Ach so,
good
job, Lee. Ja, das müssen die dann beurteilen, ob das gut war.
Ich kann ja deine Leistung beurteilen.
Ah ja? Und? Zufriedenstellend.
Die war einwandfrei.
Einwandfrei gleich? Ja. Oh, wow.
Daumen hoch.
Ja, erst recht, wenn du gewonnen hast.
Das ja, perfekt. Du siehst ja, Punkteraden verloren und so. Genauso muss das sein.
Alles Job richtig gemacht. Halt. Jawohl. Okay.
So kann es weitergehen.
Ja. Ja. Supporter hören uns am Sonntag wieder. Mhm. Das Fußvolk nächsten Dienstag.
Gutes Schlusswort. Bis dahin.
Sind wir raus.
Tschüss.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.